Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast und hier noch die Quellen. Das ist die zweite Folge meines Podcasts und ich freue mich sehr darauf, nach der Evolutionsbiologie ein weiteres gesellschaftliches Reizthema zu bearbeiten, Wokeness. Wobei, ich muss ein bisschen genauer sein, die Anti-Wokeness. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, und hier noch die Quellen, ist ein Podcast, an dem alles, was ich sage, durch Quellen belegt ist. Das Skript für jede Folge findet ihr in den Shownotes verlinkt und falls ihr Fehler oder Ungenauigkeiten findet, könnt ihr mir einfach schreiben unter podcast@oleliebel.com und ich stelle alle Korrekturen auf meiner Webseite auch online. Ja, wir kommen zum Thema. Ich bin ja selbst Buchautor und war deshalb vergangenes Frühjahr auf der Buchmesse in Leipzig. Das war, glaube ich, Ende März. Die müsste auch eigentlich jetzt gerade sein. Ich bin da nicht so fit drin. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass da ein neues Genre des politischen Sachbuchs existierte. Also ich meine, ich wusste schon, dass solche Bücher auch existieren, aber ich habe einfach gemerkt, also als Genre, dass es so eine krasse Masse ist. Weil es ging quasi nur um Bücher, die eine apokalyptische Bedrohung durch die Wokeness heraufbeschwören. Und wenn ich Bedrohung sage, dann meine ich auch Bedrohung. Also hier würde ich euch mal einige Untertitel der Bücher vorlesen. Wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht. Wie eine Moralelite die Bürgergesellschaft bedroht. Wie eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht. Und wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Also man kann unschwer erkennen, dass hier eine sehr reale Stimmvielfalt existiert, die es wohl auch zu verteidigen gilt. Aber nehmen wir ernst, also hier fahren Leute ja wirklich sprachlich sehr schwere Geschütze auf, um gegen die Wokeness zu schießen. Also Wokeism, wie das auch manchmal gesagt wird, wird da als eine Bewegung dargestellt, die quasi mit dämonischen Kräften ausgestattet ist und die in der Lage zu sein scheint, unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern oder sogar vollkommen zu zerreißen. Und das alles im Namen der Gerechtigkeit, der Freiheit, des Friedens, der Gleichheit. Und ich schwöre, wenn das so wäre, wäre die Wokeness auch wirklich eine teuflische Gesellin. Aber ich denke mir halt, ist das nicht ein bisschen übertrieben und an den Haaren herbeigezogen? Ich meine, wie gesagt, Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft oder Bürgergesellschaft, Demokratie und Meinungsfreiheit sind nach diesen Untertiteln auf jeden Fall bedroht. Also so ziemlich alles, was unsere Gesellschaft so mehr oder weniger ausmacht an ihren Schönheiten und Freiheiten. Und ich bin da sofort an die Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser erinnert. Die drei haben dazu auch Bücher geschrieben, also jetzt nicht zu Wokeness oder so, sondern zu Spaltungen innerhalb der Gesellschaft und die nennen Menschen, die sich in einem öffentlichen Diskurs äußern und eigentlich die ganze Zeit versuchen, mit dem größtmöglichen Drama auch noch die allersensibelsten Reizthemen hochzupushen, weil ja einfach hohe Aufmerksamkeit auch eine hohe Reichweite und damit heutzutage auch einen hohen Profit bedeutet. Also diese Leute nennen sie Polarisierungsunternehmer. Das sind Menschen, die Großkonflikte heraufbeschwören, wo keine sind, oder sie in Themen reinziehen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Und da ist meine erste Reaktion auf diese Anti-Woke-Bücher gewesen, dass diese ganzen AutorInnen und Autoren eigentlich doch nur auf so einem Hype-Train aufspringen. Die reitende Welle, ja, die halt noch gut läuft, aber eigentlich gerade schon abebbt. Ich meine, guck dich doch mal ganz ehrlich an. Also, ja, was gerade um uns rum passiert. Egal ob in Russland oder in den USA oder in Deutschland mit so Hetzern wie Bernd Höcke von der AfD oder Jens Spahn von der Union oder von mir aus Ulf Poschardt in seinem Elfenbeinturm von der Springerpresse. Ich meine, wir haben diese Rechtspopulisten in umliegenden Ländern, die teilweise auch schon in der Regierung sind. Also kurz gesagt, die Wokeness ist doch eigentlich schon am Ende. Also ich sehe nicht, dass der große Siegeszug da jetzt eingeleitet wird. Also ich meine, Twitter wurde gerade von einem rechtsradikalen Twitter wurde von Elon Musk gekauft, das ist ein rechtsradikaler, psychopathischer Junkie und zufällig noch der reichste Mann der Welt. Und der Meta-Gründer Mark Zuckerberg hat ja auch jüngst verlautbaren lassen, dass die Unternehmenskultur wieder männlicher werden müsste. Also wo da jetzt die Wokeness regiert, ich sehe es nicht, aber nun gut. Mir kommt, wenn ich das dann sehe, wie viele Bücher da produziert worden sind, ein Satz des Philosophen Theodor W. Adorno in den Kopf und der lautet, ich lese ihn mal vor, es ist ein bisschen sehr komplex, ich wiederhole ihn gleich nochmal, keine Angst. Und da sagt er, Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. Ja? ich weiß, in einem Podcast Adorno zitieren ist immer so, ist ein bisschen sehr pretentious und der Satz ist wie bei den meisten Typen immer so ein ziemlicher Klopper, aber ich will es nochmal wiederholen. Die Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. Das heißt mit anderen Worten, eine veraltete Philosophie kann deshalb wie so eine Art Zombie in so einer halbtoten Existenz weiterleben, weil sie nicht mehr der Realität entspricht oder vielleicht sogar noch nie dieser Realität entsprochen hat, also weil sie niemals wirklich lebendig wurde oder zu spät aufkam, wie bestellt und nicht abgeholt. Es könnte also irgendwie sein, dass diese ganzen Kritiker der Wokeness dieses große Phänomen, was die Wokeness sein soll, vielleicht erst erzeugt haben oder vielleicht, wenn man es ein bisschen vorsichtiger sagt, doch arg aufgeblasen haben und mit ihrer Kritik eigentlich zu einem Zeitpunkt kommen, wo die ganze Sache eigentlich schon wieder in ihrer Auflösung begriffen ist. Also vielleicht ist das, was da so herausposaunt wird in diesen Büchern, längst schon kalter Kaffee. Aber ganz egal, wo die Wahrheit da jetzt genau liegt, also ich selber sehe mich ja als identitätspolitisch geprägten linken Menschen. Also normalerweise bin ich ein Mensch, den diese Autorinnen und Autoren als woke bezeichnen. Und wenn ich mir aber anschaue, wie ich und, naja, wie soll ich sagen, also ich sag mal meine Leute, diese ganzen woken Themen um Sexismus, Rassismus, Kapitalismus und so weiter diskutieren, dann führen wir oft, wie ich finde, eine ganz andere Diskussion als die, die in diesen Büchern beschrieben wird. Also zumindest meine Vermutung. Also habe ich dem Impuls auch widerstanden, diese Bücher über Anti-Wokeness auch einfach zu ignorieren. Sondern ich bin neugierig geworden und bin der Sache nachgegangen. Also ich meine, man muss auch immer sagen, dass man bei so einer schnellen und intuitiven Abwehr von, ich sag mal, jetzt reinen Theorien oder Meinungen ein bisschen vorsichtig bin, weil manchmal ist das ja auch eine rationalisierte Form von Abwehr. Also in dem Sinne, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht mich vor allem selbst schütze, wenn ich diese ganzen Bücher einfach ignoriere, anstatt mich mit einer Kritik an meiner Politisierung oder meiner Positionierung auch ganz konkret und offensiv auseinanderzusetzen. Ich meine, natürlich hält jeder von uns die eigene Meinung immer für die beste Meinung, also die einer oder einem bekannt ist, denn sonst würde man ja offensichtlich die Meinung wechseln. Also wenn ich eine bessere Meinung finden würde als meine Meinung, dann würde ich sie annehmen. Also deswegen steckt in jeder Meinung auch so ein Funken Narzissmus, also so eine kleine Selbstliebe. Ich weiß, was ich weiß und das weiß ich so am besten. Punkt. Für diese Konfrontation mit anderen Meinungen braucht man deshalb auch eine Überwindung von dieser kleinen narzisstischen Selbstliebe der eigenen Meinung. Und das halte ich nicht für eine bloß abstrakte Tugend oder eine zufällige Charaktereigenschaft, sondern das ist was, dass man sich in einer dauergestressten und auch rastlosen Gesellschaft erstmal leisten können muss. Und ich habe halt das Privileg, dass ich mehr oder weniger gut davon leben kann, meine Gedanken in Worte zu packen. Außerdem bin ich auch ein echter Bücherwurm, also Bücherlesen ist für mich keine Last. Wenn ich entspannen will, fange ich an zu lesen. Also habe ich mich nach der Buchmesse hingesetzt und mal recherchiert, was in den letzten Jahren so an Büchern rausgekommen ist, weil ich habe ja nur ein paar auf der Buchmesse gesehen und habe gesucht, naja, was gibt's denn, was ich dann im weitesten Sinne mit Wokeness und Identitätspolitik auseinandersetzt. Und keine Sorge, ich werde diese ganzen Begriffe noch definieren, aber ich wollte schon mal sagen, dass ich echt schockiert war von der Masse an Büchern. Und als dieser erste Schock überwunden war, habe ich mich halt hingesetzt und habe in meinem Buchladen des Vertrauens etwa 30 Bücher gekauft, die alle in den vergangenen 4 Jahren auf den Markt gekommen sind. Also wie gesagt, nur der deutschsprachige Raum. Ich habe keine englischsprachigen Bücher gelesen und alle in den letzten 4 Jahren. Und an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal ganz passend, dass ich darauf hinweise, dass ich dieses Geld für diese wirklich teilweise nervtötend bis hirnverbrannte Literatur, die selten anregend war, aus eigener Tasche bezahlt habe. Also das waren bestimmt 600 Euro oder so. Also falls ihr diesen Podcast finanziell unterstützen wollt, um meine masochistische Selbstkonfrontation zu finanzieren, könnt ihr gerne in die Shownotes gehen. Da habe ich alles verlinkt, also Steady, Patreon, PayPal, Ko-Fi, würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt zurück zu den Büchern. Auffallend war auf jeden Fall schon mal, dass bei diesen Werken aus allen politischen Lagern, was dabei ist. Also ich habe was von so Rechten wie Thilo Sarrazin gelesen, aber auch eine kommunistische Kritik an Identitätspolitik, wie zum Beispiel in der großartigen Diversität der Ausbeutung. Das ist so ein Sammelband von Bafta Sabo und Eleonora Roda-Mendivil. Mit Bafta sitze ich auch in der Tat morgen, also jetzt morgen nach dieser Aufnahme, auf einer Bühne in Bochum. Auf jeden Fall. Also okay, bei Diversität der Ausbildung muss man vielleicht noch sagen, dass ich das nur so halb zu den Anti-Woke-Büchern zählen würde. Aber egal, wir haben auf jeden Fall noch so liberal-konservative Stimmen, die ein bisschen einen auf beleidigte Leberwurst spielen wollen. Ein leuchtendes Beispiel sind hier Nena Brockhaus und Franka Lehfeld. Die haben mit alte weiße Männer wirklich sehr, also alte weiße Männer, sorry, so ist das Wortspiel, einen wirklich ziemlich schmierigen Interviewband rausgegeben. Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch Videos angeschaut über Wokeness von YouTubern. Ich weiß nicht, wer das hier auf YouTube gerade auch hört, den Podcast, aber da waren dann so Neofaschos wie der Ketzer der Neuzeit mit dabei und seine Partnerin Eingollern, Schlomo Finkelstein, dann aber auch linke Streamer wie Neitan, der jetzt eher auf der Pro-Seite steht, aber der hat dazu auf jeden Fall gesprochen. Dann so pseudo-progressive irgendwas Leute wie Imp oder Alisa Joe. Und dann habe ich diese bürgerlichen, extreme Mitte-Lehrvideos wie vom Dunklen Parabelritter, der ist ja bei Funk jetzt. Ich glaube, sogar sein erstes Funk-Video war über Wokeness. Dann habe ich Christian Rieck, das ist so ein Spieltheorie-Prof. Ritter David Brecht hat ein Interview geführt mit einer der Autorinnen, Susan Nyman, wo ich später auch noch drauf eingehe. Und dann haben wir auch so kleinere Accounts wie Wetzold Plaum habe ich irgendwie gefunden und auch Interviews zum Beispiel von dem konservativen Journalisten Jan Fleischhauer oder so Talkshows wie Unbubble. Also kurzum, ach nee, zwei muss ich noch sagen, also zwei YouTuber sind sogar sowohl YouTuber als auch Autoren von Büchern, die ich gelesen habe, und zwar Warnan auf der einen Seite und Biased Skeptic auf der anderen Seite. Also kurzum, okay, vielleicht doch noch eine kurze Sache zur Einschränkung. Also ich will jetzt nicht gesagt haben, dass ich jetzt Leute wie den Dunklen Parabelritter oder Biased Skeptic mit so Leuten wie den Ketzer der Neuzeit gleichsetzen will. Also das muss man wirklich nochmal differenzieren. Ich meine, das eine ist vielleicht eine etwas oberlehrerhaft wirkende Meute, die irgendwie aus liberalen Sozialdemokraten besteht von mir aus. Aber der Ketzer ist halt sowas von safe, ein provokanter Fascho. Also da gibt es wirklich keine Schnittmengen. Das wollte ich noch kurz darauf wollte ich kurz differenzieren. Aber der Punkt ist, den ich machen möchte, ist, dass diese Kritik an Wokeness wirklich aus extrem vielen verschiedenen Richtungen kommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, dann im Mai 2024 ein Video gemacht, da hatte ich schon so zwei Dutzend Bücher gekauft, da kam nochmal ein halbes Dutzend dazu und die habe ich so alle von mir aufgestapelt und gesagt, hey, ich werde jetzt mein Gehirn mit dieser Kritik an meinen eigenen politischen Idealen vollpumpen. Und ja, das ist das Resultat eigentlich dieser Arbeit, wirklich von Mai 2024 bis jetzt. Also mehrere tausend Seiten Text und hunderte Minuten Videos, die ich mir da reingefahren habe. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber in der Hinsicht bin ich, wie gesagt, auch ein bisschen masochistisch veranlagt vielleicht. Also in dem Sinne, also dass ich irgendwie schon immer gerne meine Gegner lese oder gelesen habe. Also Leute mit einer gegenteiligen Meinung, von der Gegenseite in diesem Sinne Gegner. Ich finde es hier vielleicht nochmal wichtig, das Ganze von einem Feind zu unterscheiden, weil im Gegner in diesem Wort immer noch das Gegenüber liegt. Ich will also, soweit möglich, auch wirklich ernst nehmen, was man mir da zu sagen hat. Weil diese ganzen Themen, die da politisch verhandelt werden, sind halt offensichtlich auch meine Themen. Wie werde ich also jetzt vorgehen? Ich meine, wie gesagt, wir haben hier 30 Bücher und ein Dutzend Videos oder so durchzugehen. Deswegen kann ich es jetzt nicht Stück für Stück machen, sondern ich werde schon auch viel zusammenfassen. Am Anfang werde ich erstmal mit Begriffserklärungen einsteigen, also was einfach Wokeness oder Identitätspolitik bedeutet. Und dann werde ich ein bisschen über die AutorInnen sprechen. Ich werde jetzt versuchen, das Name-Dropping ein bisschen low zu halten. Deswegen werde ich so grobe Kategorien bilden, wo die halt so herkommen, was die so machen. Und genau, wenn ich jetzt einfach so Leute auch so sage und die so casually einfach ausspreche die Namen und nicht immer sofort sage, wer das ist, wo der herkommt. Lasst euch davon nicht einschüchtern. Es ist nur manchmal ein bisschen besser, auch meine Gedanken selber zu ordnen, wenn ich das den Leuten zuweise. Also ihr könnt die Namen, also ihr müsst sie euch nicht merken, ihr könnt sie auch alles nachlesen. Genau. Und nachdem ich diese ganzen Menschen so ein bisschen eingeordnet habe, würde ich mich auch den inhaltlichen Kritikpunkten widmen und schauen, welche Strategien die Anti-Woken so parat haben, um gegen Identitätspolitik zu argumentieren oder um sie verächtlich zu machen. Außerdem habe ich noch eine kleine Preisverleihung für das beste und das schlechteste Anti-Woke-Buch. Und dann werde ich in die Selbstkritik gehen und schauen, wo die anderen vielleicht doch ein bisschen recht haben könnten. Und wenn ich das gemacht habe, dann fühle ich mich auch gewappnet, wirklich auch in eine Kritik der Anti-Woke-Kritik zu gehen, weil mir, und das muss ich wirklich ehrlich sagen, sehr, sehr viel an diesen Büchern extrem missfallen hat. Und ich würde eben auch sagen, zu Recht. Also gut, wir fangen mit den Begriffserklärungen an. Also was sind Wokeness und Identitätspolitik. Mein ADHS-Gehirn, ich bin nicht so besonders gut darin, langsam zu sprechen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Aber Identitätspolitik ist so ein schwieriges Wort, auch zum Beispiel Institutionalisierung. Es ist, meine Zunge, sorry, I don't know. Okay, ich werde jetzt immer wieder diese Begriffe Wokeness und Identitätspolitik synonym gebrauchen. Also, und das ist ja auch, das wird auch oft so bei den Büchern gemacht. Manche sehen das kritisch, weil ja Identitätspolitik erstmal ganz neutral einen politischen Ansatz oder so vielleicht auch so eine Art Theoriegebäude beschreibt. Und das könnte man verstehen als einen Ansatz, der in erster Linie, und ich zitiere aus einem Buch, was sich damit befasst hat, diskriminierende Gruppen der Gesellschaft in den Blick nehmen und deren Lage verbessern, ihre Anerkennung oder Sichtbarkeit erhöhen will. So, das wäre jetzt Identitätspolitik. Wokeness hingegen beschreibt ja nicht so die praktische Umsetzung, nicht wahr, etwas in den Blick zu nehmen, Anerkennung und Sichtbarkeit zu erhöhen, so, sondern eher eine gewisse Haltung, die man ausdrückt. Und das kann man auch in dem historischen Sinne des Wortes woke so sehen, weil Wokeness kommt ja eigentlich historisch gesehen aus der afroamerikanischen Befreiungsbewegung und ist dann im Zuge von Black Lives Matter wieder groß geworden. Und da bezeichnete Wokeness einfach nur eine erhöhte Wachsamkeit für Rassismus. Aber wenn man sich diese ganzen Texte und Videos zu den Anti-Wokeness-Sachen anschaut, dann merkt man schon, dass es um mehr geht als bloß nur eine gewisse Wachsamkeit. Ja, bei den einen, zum Beispiel beim Philosophen Philipp Hübel, geht es um eine Moralkultur oder bei dem übrigens schwarzen Linguisten John McWhorter um eine Form von Religion, die Wokeness ausdrückt. Man könnte Wokeness also vielleicht breiter gefasst nicht als nur Wachsamkeit beschreiben, sondern als eine Art Mindset vielleicht. Ich weiß, das Wort ist ein bisschen arg abgelutscht, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Und Identitätspolitik als seine Umsetzung. Gleichzeitig muss man aber auch anerkennen, dass beides ineinander spielt. Ich meine, wenn wir politische Kämpfe um soziale Gerechtigkeit führen, dann kommt das ja nicht ohne eine moralische Haltung oder völlig ohne Theorie aus, die sich da begleitend entwickelt. Und auch keine Wissenschaft von der Ungleichheit ist jetzt völlig frei davon, auch die Potenziale mitzuerforschen, die diese Ungleichheiten, die man da entdeckt hat, auch wieder abschaffen kann. In der Realität ist In der Realität ist Identitätspolitik und Wokeness zwar nicht völlig deckungsgleich, aber auf jeden Fall miteinander verflochten und deswegen verwende ich die Begriffe auch austauschbar. Manchmal würde ich sagen mit gewissen Nuancen. Wokeness, muss man auch dazu sagen, ist heute kein Begriff mehr, den Identität... Ich werde noch wahnsinnig durchatmen. Wokeness ist auf jeden Fall kein Begriff mehr, den identitätspolitisch geprägte Menschen für sich selbst verwenden. Ja, ich meine, also ich weiß, dass ich sozusagen in dieses Raster woke falle, aber ich würde mich selber nicht woke nennen. Also ich denke schon auch, dass die Gründe dafür, dass ich das nicht tue, maßgeblich in der anti-woken Kritik zu finden sind. Das ganze Thema Wokeness ist so krass kulturkämpferisch aufgeladen worden und der Begriff ist so krass emotional besetzt. Also die meisten Leute, die man objektiv als woke bezeichnen würde, inklusive mich selber, würden heute andere Begriffe verwenden. Der Begriff ist da einfach zu verbrannt. Also manche sagen einfach nur, dass sie links sind. Das reicht auch schon aus. Und andere würden sagen, dass sie intersektional sind. Und Intersektionalität, werde ich gleich definieren, bedeutet ja erstmal nichts anderes, als dass verschiedene Formen von Macht und damit auch Unterdrückung zusammenhängen. Also wenn sich mehrere Diskriminierungen überlagern, dann entsteht halt mehr als einfach nur die Summe seiner Teile. Deswegen sagt man auch Intersektion, also sozusagen die verschiedenen Sektionen der Diskriminierung überlagern sich. Deswegen kommt da dieses Wort her. Und man würde dann, das wäre jetzt ein ganz klassisches Beispiel, ja, um das mal konkret zu machen, nicht nur entweder als schwarze Person auf der einen Seite und oder auf der anderen Seite als Frau diskriminiert werden, sondern man kann intersektional das Ganze auch sehen und sagen, man wird als schwarze Frau diskriminiert. Also nicht das eine und das andere getrennt voneinander, sondern untrennbar miteinander verbunden. So. Und die intersektionale Theorie und Praxis hat da auch ein ziemlich feines Instrumentarium entwickelt, um genau solche Überlagerungen oder solche Verbindungen von Diskriminierungen zu beschreiben und das auch möglichst diskriminierungsfrei zu tun. Aber wie gesagt, also Wokeness ist als Selbstbezeichnung ziemlich out. Bevor ich nochmal zur Intersektionalität komme, möchte ich noch auch zur Identitätspolitik noch zwei Dinge sagen. Nämlich erstens, dass es ein relativ neues Phänomen ist. Also der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama hat in seinem gleichnamigen Buch über Identität, also das ist auch der Titel, übrigens ein bisschen lauwarm gegen Ende, aber egal, das ganz griffig auf den Punkt gebracht. Der meinte nämlich, dass im Westen im Zuge des 20. Jahrhunderts diese sehr, sag mal, klassische, aufklärerische Unterscheidung zwischen der Gesellschaft auf der einen Seite und dem Individuum auf der anderen Seite ganz langsam abgelöst wurde durch eine Politik, die sich um vereinzelte Gruppen innerhalb einer Gesellschaft gekümmert hat. Also Gruppen, die sich um eine Identität herum scharen. Und da stellt Fukuyama auch erstmal ganz pragmatisch fest, bevor er das später dann problematisiert, dass man eben gemerkt hat, dass sich über identitäre Gruppen Ansprüche effektiver durchsetzen lassen. Weil unter dem Schirm einer Identität kann man leichter die ganzen Angehörigen oder Betroffenen dieser Identität auch mobilisieren, was einfach natürlich easier ist, als jetzt mit irgendeiner Agenda den großen Gesellschaftsentwurf vorzulegen, um dann die gesamte Gesellschaft dahinter auch zu vereinigen. Ja? Und außerdem, das bringt das ja so mit sich, ist mit so einer sehr klaren und kleinen Agenda dann auch ein zielgerichtetes Handeln möglich. Also weil man einfach eine Politik dann anstrebt oder ein Programm von mir aus, das nur auf diese identitäre Gruppe zugeschnitten ist. Und das lässt sich politisch auch einfacher durchsetzen. Ja? Weil eben wieder diese Veränderungen nicht alle betreffen, sondern nur, im besten Falle, einen Teilbereich der Gesellschaft. Und damit sagt Fukuyama ja implizit, dass Identitätspolitik auch die Zeit der großen Utopien beendet hat. Weil es ist jetzt nicht so, dass jeder für sich nur noch alleine kämpft, aber es kämpft auch niemand für das große Ganze, sondern eigentlich nur noch die Menschen, also wenn sie sich engagieren, dann nur für ihre, ich sag mal, eigenen Gruppen. Und das ist auch ein Vorwurf, dem einen in der Anti-Woken-Literatur immer wieder unter dem Stichwort Tribalismus begegnet, was so viel ist wie Stammesdenken. Da sagt man halt sowas wie, naja, also wenn wir nur noch über Identitäten sprechen, dann oder für Identitäten kämpfen, dann machen das nur noch Gruppen für sich alleine und das ist halt einfach, ja, jeder Stamm für sich selber sozusagen und damit verweist man die Identitätspolitik oder die Wokeness auch in so ein Reich der Barbarei, während man sich selber als politisch besonders zivilisiert absetzen kann. Abgesehen von den leicht kolonialen Vibes, die dieser Begriff Tribalismus mit sich bringt, würde ich auch noch dazu kommen, warum diese Kritik so nicht ganz haltbar ist. Was ich aber an dieser Stelle festhalten will: Identitätspolitik lässt sich nicht von einer Seite vereinnahmen. Ja, also sie ist jetzt weder komplett individualistisch noch komplett kollektivistisch. Es geht zwar einerseits um Einzelpersonen, die bestimmte Eigenschaften oder eben Identitäten haben, aber eben auch um die Gemeinschaft, die sich um diese Identitäten herum bilden. Ja? Das heißt, Identitäten sorgen solidarisch für eine Unterstützung nach innen und gleichzeitig kann man mit ihnen auch für eine Befreiung nach außen hin kämpfen. Aber ich wollte ja zwei Punkte zur Identitätspolitik machen. Und die zweite ist, dass diese ganzen KritikerInnen ja immer von einer sehr spezifischen Politik über Identitäten sprechen, nämlich einer Linken. Weil es gibt ja auch eine Identitätspolitik von rechts. Also ich meine, die Rechten haben ja immer schon sehr, sehr klare und auch sehr starre Vorstellungen von Identität. Also wer zum Beispiel als reinrassig deutsch gilt, als echter Mann oder als echte Frau. Und vielleicht kennen manche von euch auch diese rechte identitäre Bewegung. Also das ist ja wirklich eine rechtsextreme Gruppierung, die Identität sogar im Namen hat. Also mit anderen Worten, man kann das Denken in Identitäten nicht nur bei einem politischen Lager verorten. Moderne Rechte wollen halt eben bestimmte Identitäten abschaffen, andere erhalten oder sogar intensivieren und voneinander trennen. Ja, das ist ja so bei so früheren Faschismen gewesen, ne, da war es ja so, dass man dann diese Idee hatte von einer Herrenrasse, die alle anderen Menschen mehr oder weniger von der Erde getilgt sehen wollte. Aber in heute eher globalisierten Zeiten, auch mit einem globalisierten Faschismus, gibt es dann eher so einen Ethnopluralismus, wo halt jedes in Anführungsstrichen Volk seinen ihm zugehörigen Platz auf der Erde hat. Also so eine Art Blut- und Erde-Ideologie, nur mit mehreren Völkern. Ich will jetzt auch nicht zu tief reinsteigen, ich wollte nur diesen Punkt machen, dass eine linke Identitätspolitik das so nicht macht. Also sie setzt sich klassischerweise nicht für die Aufwertung einer bestimmten und die Abwertung einer anderen Identität ein, sondern es geht einfach darum, dass egal welche Identität man hat, man nicht diskriminiert werden sollte. Also es geht um marginalisierte Gruppen, also vor allem würde ich sagen in der Identitätspolitik um Frauen, um queere Menschen, um behinderte Menschen, um arme Menschen und um rassifizierte Menschen. Ne? Das sind so die großen Gruppen, für die dann gekämpft wird. Und ich meine, man muss sich natürlich schon fragen, wer kann was dagegen haben? Und wenn man so die Anti-Woke-Literatur liest, dann sagen die meisten Autoren auch sowas wie, naja, also gegen so eine Politik hat man ja auch erstmal nichts. Aber, und das ist dann so der Einwand, die Wokeness würde diese Politik auf eine Weise betreiben oder ihre Forderungen so übertrieben durchsetzen wollen, dass man damit im Endeffekt der gesamten Gesellschaft schade. Oder noch ein bisschen krasser formuliert, die Wokeness würde sogar genau das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich will. Und fast alle Autoren sind sich auch einig in der Überzeugung, dass Wokeness den Meinungskorridor verengt, weil sie so unfassbar aggressiv, moralisierend und auch theoretisch unwiderlegbar auftritt. So. Das ist erstmal eine sehr harte Kritik. Wie gesagt, wir gehen da auch später noch ein bisschen genauer drauf ein, aber ich wollte diese Anmerkung machen eben zu Wokeness als Haltung, zu Identitätspolitik oder vor allem linke Identitätspolitik als eine Art politisches Programm, das eben wie gesagt links ist, aber möglicherweise, so der Vorwurf, zersetzende Effekte haben soll. Wenn ich jetzt mal anschaue, wer die AutorInnen so sind, dann habe ich mich natürlich schon gefragt, woher kommen die eigentlich? Also wer steht hinter diesen Büchern? Also wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht 30 Leute im Einzelnen durchgehen, aber wenn man mal so ganz so grob so Schubladen aufmacht, dann sind mir da vier Gruppen an Menschen aufgefallen. Und zwar sind diese ganzen Autorinnen und Autoren fast alle JournalistInnen, PhilosophInnen, ProfessorInnen und PsychologInnen. Ich könnte mir das Gendern an dieser Stelle eigentlich auch sparen, also nicht unbedingt, weil das jetzt alles Männer sind, also die Quote ist ungefähr so 2:1, sondern weil fast alle Autorinnen, die ich da untersuche, gegen das Gendern sind. Also ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen agnostisch, ich kann die von mir aus auch alle Journalisten, Philosophen, Professoren und Psychologen nennen. Ich meine, wenn Leute gerne mit einem generischen Maskulinum angeredet werden wollen, bitteschön, ist für mich auch nicht so ein Thema. Auf jeden Fall merkt man je nach Beruf, welche Schwerpunkte auch in der Kritik an der Wokeness gesetzt werden. Ja, ich fange mal mit den Philosophen an. Einige, die man hier nennen könnte, wären zum Beispiel Susan Nyman, Matthias Narr, das ist der von Bias Skeptic auf YouTube, Michael Andrik und Philipp Hübel. Ich habe jetzt mal Philosophie studiert und deshalb glaube ich auch, dass ich ein bisschen besser verstehen kann, was die so rumtreibt oder was die auch so nervt, sage ich jetzt mal. Weil in der Philosophie reagiert man ja in der Regel ziemlich allergisch auf Vereinfachungen. Man neigt eher dazu, noch eine Schleife zu drehen und noch eine Kurve zu nehmen, nur damit man noch mehr Verästelungen aufbauen kann, um einfach jeden beliebigen Sachverhalt bis ins Kleinste aufzudröseln. Ja? So genau eben wie möglich, auch wenn das dann immer weniger Leute verstehen. Das ist erstmal nicht so bedeutsam. Präzision ist das A und O. Jetzt ist Wokeness natürlich ein moralisches Programm, das sich gegen Diskriminierung richtet und deshalb oft auch eine relativ starre Linie zwischen Täter und Opfer, also zwischen Diskriminierenden und Diskriminierten zieht. Und in der Philosophie und in der Religionswissenschaft nennt man diese sehr feste Einteilung der Welt in Gut und Böse Manichäismus. Der Begriff Manichäismus geht auf den Perser Mani zurück. Der hat so 200 nach Christus eine nach ihm benannte Religion ins Leben gerufen, die auf der einen Seite ganz extrem zwischen dem göttlichen Paradies und auf der anderen Seite dem teuflischen Reich der Dunkelheit unterschieden hat. Also das ist eine Welt, die sehr, sehr starke Grenzen zieht und überall, wo das vorkommt, ja, in Weltbildern, wo es nur schwarz-weiß gibt, nur gut, böse, dann nennt man diese Weltbilder auch heute noch manichäische Weltbilder. Und die Philosophen kritisieren jetzt die Wokeness, weil sie genau diese Form von Manichäismus vertritt. Ja, also so eine Art Hypermoral, die überhaupt keine Kompromisse kennt und daher auch die Gesellschaft spaltet. Obwohl man bei dem Begriff Spaltung auch wieder ein bisschen vorsichtig sein muss. Also zum Beispiel der Philosoph Michael Andrik, den ich gerade schon genannt habe, der hält Spaltung ehrlich gesagt sogar für eine Grundvoraussetzung der Demokratie, weil ja Konsens nur im Widerspruch erwachsen kann, was ja dann die Spaltung gewissermaßen voraussetzt. Aber, und das wäre jetzt sein Punkt, in der Wokeness würde eine Moralisierung stattfinden, die überhaupt nicht mehr überzeugen möchte oder Gemeinsamkeiten finden will. Andrik spricht da in Anlehnung an Nietzsche sogar von einem Gift des Moralins, das die Gesellschaft zersetzen würde. So. Dann gibt es bei diesen Philosophen aber noch so eine kleine Untergruppe, ja, die jetzt nicht nur sagt, das ist jetzt hier Hypermoral schwarz-weiß, sondern die gehen noch ein bisschen weiter. Und diese Untergruppe ist deswegen speziell, weil sie eine kleine Riege an jüdischen Universalisten ist, wozu die bereits erwähnte Suse Neimann auch gehört, aber auch Sascha Munk und Omri Böhm. Dieser jüdische Universalismus, den ich auch ganz klar als jüdischen bezeichnen möchte, hat nämlich im philosophischen Judentum eine echt lange Tradition. Und diese drei Autoren machen vor allem den Punkt stark, und ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, dass ich dem Argument durchaus einiges abgewinnen kann, dass die Wokeness Gefahr läuft, den aufklärerischen Gedanken einer Menschheit, der ja alle Bestrebungen von Freiheit, von Gleichheit und Geschwisterlichkeit gelten sollte, aus den Augen verlieren kann. Also zu schnell oder vielleicht auch zu wehrlos würde sie eben in das zurückfallen, was ich gerade Tribalismus genannt habe. Und ich finde, das ist eine Kritik, die so ein bisschen vorsichtiger ist. Die sagt nicht, ja, Wokeness ist scheiße, ist alles hypermoralisch und das war's, sondern da wird eher gesagt, es läuft Gefahr, da reinzufallen. Ja? Dass man eben nur noch die Kämpfe für die Minderheit kämpft, der man angehört. Also sie plädieren jetzt nicht dafür, diese Kämpfe alle einzustellen, sondern sich immer wieder dieser utopischen Ideale zu vergewissern und die auch hochzuhalten. Ja, das wollte ich noch so ergänzend sagen. Dann zur nächsten Gruppe, dann haben wir die Journalisten. Ja, ein paar Namen, die man hier nennen könnte, wären zum Beispiel Ralf Schuler, der ist jetzt bei den Rechtspopulisten von News, also hier Reichelt und Co. Dann haben wir zum Beispiel Leute wie Jan Feddersen von der Taz, also den würde ich wahrscheinlich so linkskonservativ nennen. Und René Pfister vom Spiegel, der ist wahrscheinlich so ein Sozialdemokrat oder was, der hat, glaube ich, Büroleitung in Washington beim Spiegel. Muss ich nochmal nachschauen, aber egal. Auf jeden Fall durchaus bekanntere JournalistInnen hier. Und die Journals, würde ich sagen, setzen genau an der Stelle ein, wo die Philosophen aufgehört haben. Also sie glauben, dass die Wokeness die Meinungsfreiheit zerstören würde, aber nicht, weil sie jetzt so harte Meinungen vertritt, wo jetzt die Philosophen sagen würden, das muss man genau differenzieren, sondern weil die Wokeness ein öffentliches Klima der Angst erzeugt. Wer also nicht politisch korrekt redet, der wird sofort moralisch geächtet und aus dem Diskurs ausgeschlossen. Das war jetzt das Stichwort Cancel Culture. Das ist sozusagen das große Ding von JournalistInnen. Ich weiß, dass der Begriff ziemlich umkämpft ist und es gibt sogar auch bei den von mir gelesenen Büchern auch einen ganz lesenswerten Sammelband zu dem Thema, der auch Cancel Culture heißt. Und ich meine, wir kennen ja diese Debatten alle, wo die einen sagen, es gibt Cancel Culture, und dann kommen die anderen sagen, nein, schaut doch mal, wir können noch diesen Comedian, der heftige Shitstorms bekommen hat, noch in ausverkauften Stadien sehen. Also man kann doch alles sagen, was man möchte, man muss halt nur mit Konsequenzen und mit Widerstand rechnen, wenn man gegen Minderheiten geht. Ich meine, ich neige auch ein bisschen zu dieser Haltung, dass heute durchaus noch mehr geht, aber auch wenn ich sagen würde, dass ein aktives Canceln hier und da durchaus existiert, also so ein richtig krasses Entfernen einer Person aus der Öffentlichkeit, so würde ich doch sagen, das ist eher selten der Fall und deswegen finde ich Cancel Culture nicht ganz den besten Begriff, der da benutzt wird. Also Philipp Hübel, ich glaube, also ich habe es bei ihm zumindest gelesen, schlägt da den Begriff Einschüchterungskultur vor. Das finde ich, muss ich sagen, den etwas präziseren Begriff, also der sagt nämlich aus, man kann durchaus noch einfach alles sagen und man muss selten auch eine reale Zensur fürchten, aber, und das würden halt die Kritiker sagen, in woken Kreisen würde so heftig auf abweichende Meinungen reagiert, dass man doch lieber seine Klappe hält. So. Also woke, das würde nicht canceln, aber verängstigen. So könnte man es vielleicht zitieren. Und zum Beleg dieser Theorie werden wirklich in unzähligen Büchern, ja, und das auch schon seit vielen Jahren, die Befragung, eine Befragung des Allensbach-Instituts beziehungsweise von Media Tenor zitiert. Und diese Institute haben in Deutschland, also wirklich seit Jahrzehnten, messen die Meinungsfreiheit oder gefühlte Meinungsfreiheit. Und da haben sie ab 2021, also wirklich in dem absoluten Corona-Jahr, einen deutlichen Bruch ausgemacht in der gefühlten Meinungsfreiheit. Und da spielte sicherlich eben auch der Umgang mit den Corona-Maßnahmen oder der Nicht-Umgang damit eine krasse Rolle. Und verglichen mit den 90er Jahren leben wir, was die gefühlte Meinungsfreiheit angeht, wirklich in den dunkelsten Zeiten. Also Ende 2023, das sind die aktuellsten Zahlen, die es gerade gibt, haben nur noch 40% geglaubt, dass sie ihre Meinung in Deutschland frei äußern können. Also vor 30 Jahren waren das halt noch doppelt so viele, 80%, gell? Also das ist schon eine Bewegung, die muss man beobachten. Da ist definitiv was im Gange und es ist auch definitiv ein Problem für eine Demokratie. Also ich würde natürlich bezweifeln, dass da die Wokeness dran schuld ist. Ich finde, da muss man ein bisschen multidimensionaler denken und den Blick ein bisschen öffnen, aber das nur so am Rande. Also das ist so zumindest die Argumentation, die immer von JournalistInnen ganz oft geführt wird. Ja, kommen wir zur nächsten Gruppe, das wären die Professoren und dazu muss man vielleicht sagen, dass die PhilosophInnen, die ich gerade aufgezählt habe, eigentlich auch fast alle Profs sind, aber ich finde, die Profs muss man doch nochmal in eine einzelne Gruppe packen, weil ich sie in der Gruppe als eine wahrnehme, die als Profs schreiben, also auch viele Geschichten aus einem akademischen Milieu auspacken und so weiter. Da wäre zum Beispiel der Medienwissenschaftler Norbert Bolz zu nennen oder die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter oder eben der bereits zitierte Linguist John McWhorter. Die kritisieren maßgeblich den autoritären Gestus von Wokeness. Ja, also wie gesagt, John McWhorter, der hat ja Wokeness sehr eindringlich mit einer Religion verglichen, die unwiderlegbar ist, ja, wo man alle Muster von Sündenbekenntnissen, von öffentlichen Bestrafungen, von Erbschuld und so weiter in, ich sag mal, woken Umgangsweisen finden würde. Und dieser autoritäre Gestus, der schlägt sich halt auch in einer großen Enttäuschung nieder, den die Professorinnen auch zeigen, weil sie offensichtlich auch keinen Zugang mehr haben zu einer ganzen Generation an Studis, die sie ja unterrichten sollten oder mit denen sie ja auch zusammen ihre Kurse haben. Die befinden sich ja alle in einer sehr altehrwürdigen Institution, nämlich der Universität. Und da sollte man ja meinen, dass Reibung und Austausch von verschiedenen Meinungen auch zum ganz normalen Geschäft gehört. Und wir wissen ja auch, dass wissenschaftliche Hypothesen eigentlich immer so formuliert sein sollten, dass man sie im Prinzip auch widerlegen kann. Also das wäre jetzt das sehr berühmte Diktum hier vom Philosophen Karl Popper, der übrigens auch hoch und runter zitiert wird in diesen Anti-Woke-Büchern, weil immer gesagt wird, dass die Thesenbildung von Diskriminierungen so stark ist, dass man da überhaupt keinen Widerspruch mehr haben kann. Und die Professoren sagen halt, die ganzen Woken Studies, die tun so, als ob sie die absolute Wahrheit halten und auf der Basis können wir keine Wissenschaft machen, auf der Basis haben wir keinen akademischen Diskurs. Das ist so ein bisschen der kritische Einschlag, den die Professoren bringen. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal nur in eine Vorstellung, also ich stimme da jetzt auch in vielen Dingen nicht überein, aber das ist erstmal nicht so relevant. Ich will erstmal einfach nur sagen, wo kommt's her. Und dann haben wir noch die letzte Gruppe, ja? Das wäre die Riege der Psychologen. Da wären dann zum Beispiel der YouTuber Vanan mit dabei oder die Autorin Esther Bockwitt. Während die anderen Berufsgruppen alle eher auf so Diskurse und Öffentlichkeiten geachtet haben und wie die sich so gestalten, blicken die Psychologen naturgemäß einfach wegen ihrem Beruf eher auf die einzelnen Individuen. Die sehen also in der Wokeness ein Verhalten belohnt oder bestärkt, das eine Person selber zum Opfer macht, das sie also schwach macht. Und das argumentieren sie so, sie sagen ja, wir leben offensichtlich in der Gesellschaft oder bei den Woken, die sagen, naja, wer unter Diskriminierung leidet, der bekommt auch eine besondere Achtung und Aufmerksamkeit von seinem Umfeld und darin ist erstmal überhaupt nichts auszusetzen. Aber die Psychologen kritisieren dann, dass Menschen, so behaupten sie, halt dazu angehalten werden, sich die ganze Zeit als Opfer zu inszenieren, um eben Anerkennung zu bekommen, wo es doch eigentlich das Interesse der Psychotherapie ist, dass Menschen, das würde jetzt die Philosophin Svenja Flasspeter so sagen, in ihre Potenz kommen, also in ihre Stärke kommen, also Dinge selber irgendwie in die Hand nehmen. Und der Punkt ist halt, wenn sich Menschen öffentlich als Opfer inszenieren, was ja behauptet wird, und von dieser Wertschätzung auch ihr gesamtes Selbstwertgefühl abhängig machen, dann, dann hält man Menschen schwach. So. Und das ist was Psychologen so nicht hinnehmen wollen und deswegen kritisieren sie das sehr hart. Ich komme da auf einen Kritikpunkt auch nochmal zu sprechen, der hat durchaus Hand und Fuß. Ich mag nicht, wie er geführt wird, aber genau, das will ich jetzt noch nicht so verraten, aber es wird auf jeden Fall um Narzissmus gehen, das kann ich sagen. Wir haben jetzt also diese vier großen Lager kennengelernt. Also die Philosophen haben der Wokeness eine fehlende Differenzierung vorgeworfen, die Journalisten eine Einschüchterung und eine Einengung des öffentlichen Meinungskorridors, die damit einhergeht. Die Professorinnen haben Dogmatismus der Wokeness vorgeworfen, die nur noch eine einzige Meinung kennen, keine andere. Und die PsychologInnen Narzissmus. Gut, und jetzt kommen wir ein bisschen zu den inhaltlichen Kritikpunkten. Ich habe ja schon gerade eben gesagt, dass Woke gar nicht mehr so verwendet wird als Selbstbezeichnung, sondern eher intersektional. Ich hätte das kurz angerissen, was es sein soll. Ich würde jetzt auf diesen Begriff und auch seine Begriffsgeschichte ein bisschen genauer eingehen, weil sich daraus sehr viele Kritikpunkte ableiten, die man dann im Einzelnen durchgehen kann. Also wie gesagt, intersektional ist eine Theorie der Diskriminierung oder auch eine Praxis der Antidiskriminierung, die verschiedene Formen von Macht und Unterdrückung, also klassischerweise aufgrund Rasse, Geschlecht oder Klasse, als miteinander verbunden begreift und als gegenseitig bedingend. Wobei es, ich glaube, ich muss doch noch eine Schleife machen, bevor wir wieder zur Intersektionalität kommen. Es tut mir leid, wir müssen noch eine machen, weil ich muss vielleicht kurz anmerken, warum ich den deutschen Begriff Rasse verwende, weil ich weiß, dass er in einem politischen Diskurs, auch in einem linken politischen Diskurs, oft durch das englische Pendant Race ersetzt wird. Und das Argument dafür ist ja normalerweise, dass im deutschen Begriff Rasse eine wirklich starke biologische oder biologistische Dimension mitschwingt, was natürlich Quatsch ist, weil es keine biologischen Rassen gibt. Das englische Race würde hingegen eher so eine soziokulturelle Dimension aufmachen, ja, wird ja auch in der Forschung ohne große Probleme als eine soziologische Kenngröße verwendet. Und weil das so ist, also weil Race was anderes meint als Rasse, lassen sich diese beiden Begriffe auch nicht ohne weiteres so ineinander übersetzen. Aber ich finde es halt in Fragen der Diskriminierung gerade wichtig, dass wir das Wort Rasse verwenden, eben weil es mit einer Gewaltgeschichte verbunden ist. Eben weil es mit einem willkürlichen Biologismus verbunden ist und nicht hier nur um so eine aseptische Sozialforschung geht. Also der Begriff Rasse benennt für mich die Brutalität der Rassenideologie. Und das finde ich viel klarer als eben das soziologische Race oder noch schlimmer dieses pseudoneutrale Ethnie. Vielleicht, das möchte ich zumindest hier an dieser Stelle vorschlagen, ist es möglich, den deutschen Begriff Rasse in dieser Weise kritisch zu verwenden, anstatt ihn zu ersetzen. Ich möchte an dieser Stelle versuchen, und ich meine, wenn ich das gesprochene Wort ständig in Anführungszeichen setzen könnte, dann würde ich den Begriff Rasse auch immer als solchen setzen. Aber das wollte ich nur kurz anmerken. Aber wir kommen zurück zur Intersektionalität. Dieser Begriff geht wiederum auf eine Juristin namens Kimberly Crenshaw zurück. Und auch wenn sie jetzt nicht unbedingt als Erfinderin des gesamten Konzepts also gelten kann, also das sollte man jetzt nicht so überstilisieren, sie hat auf jeden Fall diesen Begriff erfunden. Und der geht zurück auf einen Aufsatz von 1989, wo sie die Schwächen der damals neu eingeführten Antidiskriminierungsgesetze in den USA aufzeigt. Es gab nämlich in den 70er, 80er Jahren eben diese neuen Gesetze, die auch von sehr vielen AfroamerikanerInnen genutzt worden sind. Und Crenshaw untersucht in ihrem Aufsatz den Fall einer schwarzen Frau, der gekündigt worden ist. Ich glaube, es war General Motors, wo das war. Und das Gericht hat ihre Klage wegen Diskriminierung zurückgewiesen mit der folgenden Argumentation. Weil in dem Unternehmen ja auch andere Frauen arbeiten, wäre sie deshalb nicht wegen ihres Geschlechts diskriminiert worden. Und weil außerdem in dem Betrieb auch schwarze Menschen angestellt sind, würde sie ja auch nicht wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert worden sein. Dass die anderen Frauen aber so gut wie alle weiß waren und die schwarzen Menschen, fast alle Männer, wurde halt ausgeblendet. Das heißt, diese besondere Verletzlichkeit der schwarzen Frau, also nicht eben schwarz auf der einen Seite, Frau auf der anderen Seite, sondern der schwarzen Frau, also als Kreuzungspunkt dieser beiden Diskriminierungen von Rasse und Geschlecht, wurde vom Gesetz nicht ausreichend berücksichtigt, wie Kimberly Crenshaw eben argumentiert hat. Deshalb heißt es, wie gesagt, auch Intersektionalität, also eine Art Zwischenraum oder Überlagerung von Sektionen, weil verschiedene Bereiche der Machtausübung sich in einzelnen Individuen überschneiden und die auch miteinander verbunden sind. So. Also ich würde sagen, Intersektionalität fängt schon ganz gut ein, was man gemeinhin als Wokeness versteht, würde ich sagen. Es gibt also diese Beobachtung von Wokeness oder Intersektionalität, dass bestimmte Minderheiten besonders verletzlich sind oder noch genauer gesagt bestimmte Minderheiten von Minderheiten, also Leute, die in einer potenziellen Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind. Also ich meine, es gibt Frauen, das ist jetzt keine Minderheit, aber das ist eine marginalisierte Gruppe, weil von mir ist in der weißen Mehrheitsgesellschaft halt schwarze Menschen, das sind eine Minderheit und die schwarzen Frauen sind von dieser Minderheit nochmal die Minderheit der Minderheit. So ist es gemeint. Ja. Und was man daraus jetzt identitätspolitisch ableitet, sind ja vor allem zwei Dinge. Nämlich erstens, dass diese Menschen auch einen ganz besonderen Schutz bedürfen. also der zivilgesellschaftlich organisiert sein kann oder eben staatlich, weil sie eben vulnerabel sind. Und zweitens, dass es wichtig ist, dass man diesen Menschen ein besonderes Gehör schenkt. Einfach, weil ihre Erfahrungen in der breiten Öffentlichkeit kaum vorkommen und also weil sie halt stimmlos gemacht werden, weil sie entrechtet werden, weil sie weniger zu sagen haben, weil sie weniger aufsteigen können. Und wenn man denen zuhört, dann kann das einer Gesellschaft Anhaltspunkte dafür geben, wo Macht und Herrschaft unschuldige Leute schadet und unterdrückt und was man dagegen tun kann. So. Jetzt kann man natürlich zu Recht danach fragen, was in Gottes Namen daran so schlimm sein sollte. Und die meisten Anti-Woken-Bücher würden auch im ersten Augenblick sagen, gar nichts. Also kann man so sehen. Ich meine, klar, es gibt dann Leute wie Thilo Sarrazin, ja, die hauen dann so Sätze raus wie, ich lese mal vor, grundsätzlich ist jede ethnische Gruppe sowie jedes Individuum für die eigene Sozialisation und den selbst gewählten kulturellen Rahmen selbst verantwortlich. Oder hier noch ein Zitat von dem Philosophen Pascal Brückner. Mann, Frau, Schwarz, Arabisch, Jüdisch, was wir von Geburt an sind, müssen wir weder verbergen noch feiern. Es zählt nur, wie wir mit unserer Herkunft umgehen und was wir aus ihr machen. Das beides bedeutet ungefähr so viel wie, wer sich anstrengt, aus dem kann auch was werden. Und deshalb gibt es auch nicht so wirklich einen Rassismus, denn wenn Leute ja fleißig sind, dann wird ihnen im Westen auch Respekt entgegengebracht. Und jede Benachteiligung von MigrantInnen in diesem Land liegt basically in der Verantwortung der migrantischen Bevölkerung selbst. Ja? Solche standhaften Weigerungen, in egal welcher Ungleichheit wenigstens eine kleine Ungerechtigkeit zu erkennen, gibt es dann aber doch glücklicherweise relativ selten. Die Argumentationen, die man da gegen Intersektionalität ins Feld wirft, sind oft ein bisschen subtiler und folgen so gewissen Strategien, die ich gerne mit euch einzeln durchgehen würde. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber so ein paar sind mir aufgefallen. Und ich glaube, das ist ganz gut so festzustellen, wenn man auch in der Diskussion über Identitätspolitik ist, so, wenn man merkt, ah krass, jetzt wird gerade dieses Register gezogen, um da auch entsprechend sofort darauf reagieren zu können. Ich hatte ja gerade schon davon gesprochen, dass der Schutz von marginalisierten Gruppen eines der Kernanliegen von Wokeness ist. Und dann wird halt gesagt, hey, wir müssen wirklich besonders verantwortungsvoll auch mit Minderheiten oder so umgehen, weil sie schlicht und ergreifend sehr, sehr sensibel auch sind. Oder also für das, was ihnen jeden Tag widerfährt. Ja, das ist unsere Aufgabe, dass wir diese Menschen ein Stück weit in Schutz nehmen. Das heißt nicht paternalistischen Schutz nehmen, aber darauf achten, dass sie das nicht jeden Tag erfahren müssen. Und dagegen wendet jetzt die Psychologin Esther Bockwirt ein, dass die Psychologie diesen Begriff der Sensibilität, für die jetzt Leute so besonders anfällig sind, so nicht kennt. Und sie schreibt, was hier indes wahrscheinlich in der Regel gemeint ist, ist eine erhöhte narzisstische Verwundbarkeit oder Kränkbarkeit. Das heißt, was sie macht, ist, sie verschiebt die Verantwortung. Es geht gar nicht mehr um die Diskriminierung, die man hier anprangern kann, sondern um den falschen Umgang mit ihr. Ich will ja nicht sagen, dass wir nie darüber reden sollen, wie man diskriminierende Erfahrungen auch verarbeitet. Aber bei Bockwirt nimmt das dann so einen ablenkenden Charakter an. Also statt zum Beispiel über strukturellen Rassismus zu reden, redet man auf einer individuellen Ebene nur noch über die mangelnde Fähigkeit mit, ja, wie soll ich sagen, also unguten Erfahrungen umzugehen. Und das ist meiner Ansicht nach eine Verantwortungsumkehr. Egal, ob es jetzt psychologisch sowas wie eine Sensibilität gibt oder nicht. Die Anti-Woken sagen dann, ja, also die Woken sind einfach zu sensibel, ja, über alles Trauma und Trigger, stellt euch nicht so an, es ist gar nicht so schlimm. Ja, das ist die erste Strategie, Verantwortungsumkehr. Das auch auf Diskriminierungserfahrungen abzielt. Und dazu erzählt der Linguist John McWhorter, wie gesagt ein Prof, folgende Geschichte aus seiner Uni. Und ich lese vor. Ich werde nie vergessen, wie mir eine Studentin, selbst halb weiß und halb asiatisch, nach einem Vortrag an einer Universität hartnäckige Fragen stellte. Für mich sah sie weiß aus oder weiß mit einem Hauch Unidentifizierbarkeit. Damals wäre sie ohne weiteres als weiß durchgegangen, aber gemäß dem heutigen Zeitgeist war sie zutiefst davon überzeugt, von Rassismus unterdrückt zu sein. Sie empörte sich vor allem darüber, dass man wegen ihres asiatischen Aussehens von ihr erwartete, schlau zu sein, und konnte sich absolut nicht abfinden mit meiner vorsichtigen Erwiderung, ich könnte bei ihr keine Unterdrückung erkennen, die es unausweichlich mache, sich von diesem Wesenskern ausgehend zu definieren. Und er fährt dann fort, sie hatte sich einen Kummer zu eigen gemacht, den sie als existenziell empfand, der aber von ihren alltäglichen Erfahrungen eigentlich gar nicht gedeckt wurde. Ich bin mir sicher, es kann anstrengend sein, wenn alle dich für schlau halten, aber die wenigsten würden das wohl als eine Menschheitsverheerung erachten. Was Esther Bockwirt also betreibt, ist eher eine Verantwortungsumkehr, und bei John McWhorter spielt diese psychologische Sensibilität gar nicht so sehr so eine große Rolle, die er jetzt austauscht gegen Diskriminierung, sondern was er macht, er betreibt eine Problemverniedlichung. Ja? Er sagt einfach, das, was die da sich eingebildet hat, das ist nicht so groß. Das geht nicht um eine falsche Verarbeitung, sondern um eine völlig falsche Wahrnehmung. Ich meine, die beiden Punkte hängen auf jeden Fall zusammen, und man muss ja durchaus auch anerkennen, dass es natürlich wichtig ist, wie man mit Diskriminierungen umgeht oder ob jedes Gefühl der Unterdrückung auch wirklich eine durch eine real unterdrückende Macht bedingt ist. Aber ich will an dieser Stelle ja nur klar machen, was sind so die Strategien, die verwendet werden, um die Relevanz von struktureller Diskriminierung herunterzuspielen, wie ich finde, oft zu Unrecht. Und damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Triggerpunkt, wenn ich nämlich von struktureller Diskriminierung spreche. Ja, weil sobald irgendwas strukturell ist, dann bekommen die allermeisten Anti-Woke-Autoren wirklich Schnappatmung. Der SPD-Politiker und Publizist Matthias Brotkorb etwa schreibt in seinem Beitrag in dem Sammelband Die Wokeness-Illusion, dass die Woken glauben, dass, und ich zitiere es jetzt, Rassismus ein strukturelles und letztlich unüberwindbares Phänomen moderner Gesellschaften darstelle. Und aus diesem Punkt, den er da macht, leiten sich dann mehrere Anti-Woke-Argumente ab. Und im Endeffekt ist jetzt egal, ob man jetzt über Sexismus oder Rassismus oder was Gott, welchen Ismus spricht. Es geht jetzt nur um dieses Ding von struktureller Diskriminierung. Ja, der erste Vorwurf, der sich daraus ableitet, ist eine Begriffsverwässerung. Weil wenn jetzt ja plötzlich alle Weißen rassistisch sein sollen, oder von mir aus alle Männer sexistisch, was ist denn dann mit den wirklichen Rassisten? Was ist denn mit den richtig krassen Sexisten? Verharmlost man dann nicht so knüppelnde Nazi-Banden, wenn man zum Beispiel die gesamte CDU als einen faschistischen Verein bezeichnet? Der Wokeness wird also vorgeworfen, dass sie Begriffe umdeutet, um sie dann übertrieben auszuweiten. Auf die Idee, ja, könnte man ja auch kommen, dass mit strukturellem Rassismus eher eine Anfälligkeit gemeint ist oder auch eine Wehrlosigkeit gegen rassistische Stereotype, das kommt den Leuten auf jeden Fall nicht in den Sinn. Die sagen einfach, das ist eine unüberwindbare Struktur, die alle gleichermaßen betrifft. Und ich denke so, nee, so muss doch gar nicht gemeint sein. Ich meine, ich würde es immer so erklären. Also struktureller Rassismus sagt ja nicht, dass alle Weißen Rassisten sind, sondern dass alle Weißen strukturell für Rassismus anfälliger sind. Man könnte sich auch rassistisch verhalten, ohne Rassist zu sein. Rassisten wiederum haben wirklich rassistisch verwurzelte und rassistisch begründete Überzeugungen. Menschen, die strukturell rassistisch sind, brauchen das gar nicht. Die verlassen sich ganz selbstverständlich auf kulturelle Bilder oder auf soziale Umgangsnormen, die eben aus einer rassistischen Geschichte kommen. Aber Menschen, die strukturell rassistisch sozialisiert sind, handeln eben auf eine Weise, die gar nicht bewusst rassistisch ist, nehmen aber auch rassistische Diskriminierungen weniger gut oder gar nicht wahr, und sie haben auch kein Verständnis davon, dass Rassismus eine Strategie sein kann, um Löhne zu drücken oder Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Das heißt, wenn wir diesen Unterschied machen zwischen Rassisten, also Leuten, die rassistisch sich verhalten, weil sie Rassisten sind, und Leuten, die sich rassistisch verhalten, weil sie strukturell rassistisch sind, dann sind das doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also man könnte das doch einfach trennen, und dann hätte man auch keine Begriffsverwässerung. Also ich würde sogar fast noch weiter gehen und sagen, wenn wir über Strukturen reden, dann wird dann immer so gesagt, naja, im Falle von den Anti-Woken-Autoren, die Strukturen, das ist irgendwie alles, ja, die gesamte Kultur, alles wird dann strukturell rassistisch. Und da würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich würde auch ein bisschen einschränkend dann sagen, wenn man diese Kritik so ein bisschen einfangen möchte, zu sagen, ja, also wir können natürlich von rassistischen und oder sexistischen, von mir aus kulturellen Vorstellungen sprechen, die so gesellschaftlich verankert sind. Die kann man von mir aus strukturell nennen, aber ich würde eher sagen, dass es sich dabei mehr um Symptome handelt, weil das die tiefer liegende Struktur, das, was ich wirklich für strukturell halte, und da schlägt vielleicht ein bisschen die marxistische Theorie durch, sind die wirtschaftlichen Strukturen, die es überhaupt erst lohnenswert machen, dass Rassismus und Sexismus weiter existieren. In einer Gesellschaft, die sich, also politisch gesehen, sehr wenig um Menschen mit Migrationsgeschichte und oder Uterus schert, macht es eben einfacher, diese Menschen auch auszubeuten. Ja, Migras ans Fließband und Frauen an den Herd, ganz einfach gesagt. Die antirassistische Theoretikerin Bafta Sabo, die ich schon genannt habe am Anfang, die bringt es da mit dem Begriff der Überausbeutung ganz gut auf den Punkt, den marginalisierte Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft häufiger unterliegen. Sie definiert es so, und ich zitiere aus ihrem Essay: Überausbeutung wird erreicht, indem entweder ein im Verhältnis zum gesellschaftlichen Durchschnitt geringerer Lohn gezahlt wird oder die Arbeitszeit über die Grenzen des normalen Arbeitstags hinaus gezahlt wird. Die Überausbeutung kann durch Gesetze institutionalisiert werden, indem nur bestimmten Teilen der Arbeiterklasse der Anspruch auf soziale Schutzrechte gewährt wird. Das will heißen, wenn Frauen, jetzt in diesem Beispiel, niedriger bezahlt werden als Männer, Stichwort Gender Pay Gap, vor allem, weil sie Kinder bekommen oder wenn sie Kinder bekommen, und dann auch noch durch ein Ehegattensplitting finanzielle Anreize haben, den Haushalt, für den sie nicht bezahlt werden, komplett zu schmeißen, dann haben wir ja alle Punkte zusammen. Geringerer Lohn, Arbeitszeiten über die Grenzen des normalen Arbeitstags und Gesetze, die das Ganze auch noch absichern und befördern. Aber wir können auch uns angucken, wenn wir jetzt eher auf die migrantische Bevölkerung schauen, Menschen mit schlechten Sprachkenntnissen, ja, die bei Tönnies beispielsweise Tiere zerlegen, also in deutschen Schlachtereibetrieben, die in Baracken hausen, die ihre Rechte nicht kennen und niemals kennen werden, einfach weil da keine Betriebsräte sind, weil da keine Leute sind, die irgendwie ihnen das ordentlich beibringen und die Politik auch von A bis Z wegschaut, weil die Fleischindustrie mächtig ist und eine entsprechende Lobby hat, dann haben wir das vorliegen, was ich einen strukturellen Rassismus oder in diesem Falle in dem anderen einen strukturellen Sexismus nennen würde. Das heißt, diese rassistischen und sexistischen Überzeugungen, die auch in unserer Gesellschaft existieren, ich will das ja gar nicht abstreiten, die dienen hier aber vor allem einer Legitimation, um sich eben nicht weiter um die Belange von Frauen oder migrantisierten Menschen einzusetzen. Diese Behauptung, die ja am Anfang sehr polemisch von diesem SPD-Politiker aufgestellt worden ist, dass strukturelle Diskriminierung riesig groß sei, zu groß, ist ja etwas, was erstmal Unbehagen auslöst. Egal, ob man das jetzt so argumentativ ein bisschen abschwächt wie ich oder ob man das so absolut versteht wie hier dieser Herr Brotkorb. Ich kann das verstehen, weil wenn etwas strukturell ist, dann ist es ja erstmal eine große Sache. Da reicht es nicht irgendwie ein bisschen Bildungsarbeit so auf Insta zu leisten, sondern da muss man ran an die Strukturen, also an die Institutionen, an die Gesetze, an die Konzerne. Das sind wirklich große Veränderungen, vor allem in Zeiten, wo eh alles sau unsicher und beständig im Wandel ist, und zwar für die Mehrheit der Bevölkerung und nicht nur für unterdrückte Minderheiten, die das schon gewohnt sind, aus ihrer Geschichte heraus. Aber diese große Veränderungen machen Angst. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass da so eine Abwehr existiert, dass man das nicht anerkennen möchte. Aber wie gesagt, ich finde es auch genauso wichtig mitzugeben, dass es hier nicht nur darum geht, Bildungsarbeit zu leisten. Es geht nicht nur um die Schaffung von einem ordentlichen Bewusstsein, sondern man muss, wenn man von strukturellem Rassismus, Sexismus und so weiter redet, auch an die Strukturen ran. Ja, und bei den strukturellen Diskriminierungen wird ja schon klar, es geht hier um was relativ Großes. Und wenn wir jetzt noch dann bedenken, dass diese ganzen verschiedenen Diskriminierungen ineinander greifen, intersektional, dann wird's echt komplex. Einfach weil da verschiedene Mächte auf verschiedenen Ebenen sich irgendwie überlagern. Und das nutzen manche Anti-Woke-Autoren auch als eine Strategie, um gegen Wokeness vorzugehen. Das ist eher eine methodische Kritik und diese Kritik wird auch ein bisschen wissenschaftlicher, also im Sinne von erkenntnistheoretischer. Eines der umfangreichsten Bücher, die man dazu lesen kann, die sich diesem besonderen Problemfeld der Wokeness widmen, ihrer übermäßigen Komplexität, ist das Werk Zynische Theorien von Helen Pluckrose und James Lindsay. Die beiden Autoren, das ist eine Journalistin und ein Mathematiker, sind durch einen ziemlich bekannten Wissenschaftsskandal populär geworden oder bekannt geworden. Und zwar heißt der Sokol Squared. Geht zurück auf die Sokol-Affäre. Das war eine Wissenschaftsaffäre in den 90ern. Und diese beiden Autorinnen haben 2017, 2018 insgesamt 20 gefakte, also völlig frei erfundene wissenschaftliche Paper über irgendwas mit Gender, Decolonial Studies und so weiter in entsprechende Magazine eingereicht. Und von denen sind auch 4 Paper veröffentlicht worden, und 3 für die Veröffentlichung freigegeben. So, also wirklich in peer-reviewten wissenschaftlichen Journals. Und das war natürlich auch zu Recht ein sehr großer Skandal. Also damit ihr mal so ein Gespür dafür bekommt, was das für Paper waren. Also eines der bekanntesten, was auch angenommen wurde, trägt den Titel Menschliche Reaktionen auf Vergewaltigungskultur und queere Performativität in städtischen Hundeparks in Portland und beschreibt eine Forschungsarbeit, also wie gesagt eine erfundene, die sich mit der Interaktion von Menschen und Hunden befassen sollte. wenn die Hunde untereinander sexuelle Gewalt aneinander ausüben. Und wie gesagt, wenn man dann jetzt hier um also queere Performativität in Hundeparks, das ist natürlich schon so ein bisschen albern. Aber dann schaut man sich dieses Paper an und guckt mal ein bisschen, was da so in dem Methodenteil auch gesagt worden ist und wie die Autorin angeblich empirisch gearbeitet haben soll. Und da wird einfach gesagt, dass sie 1800 Interaktionen zwischen aggressiven Hunden und ihren Besitzern aufnotiert und statistisch ausgewertet hat. Und völlig unabhängig davon, wie bescheuert man die Forschungsfrage findet, wenn sie das getan hätte, diese Arbeit zu leisten, ist das eine relativ beeindruckende Empirie. Ja? Aber gut, ich will eigentlich zurück zu dem Buch kommen. Ich wollte nur euch mal so ein Gespür dafür geben, was das für Paper waren. Helen Pluckrose und James Lindsay greifen die Wokeness nicht nur an, weil sie Begriffe verwässern soll, sondern auch, weil die Theorie, die die Intersektionalität anbietet, viel zu heftig auswuchert. Und dazu schreiben sie Folgendes, und ich lese mal aus ihrem Buch vor. Zu den Kategorien Race, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Immigrantenstatus, körperliche Fähigkeiten, geistige Gesundheit und Körpergröße kommen zahlreiche Subkategorien wie exakte Hautfarbe, Körpergestalt und ein Wirrwarr an Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen hinzu, die in die Hunderte gehen. Sie alle müssen in Relation zueinander verstanden werden, damit die Positionalität, also damit meinen sie, also wie genau das Individuum betroffen ist, die diese Überschneidungen mit sich bringt, identifiziert und adressiert werden kann. Daher ist die Intersektionalitätstheorie intern nicht nur unglaublich komplex, sondern auch unübersichtlich, dass sie für so viele Interpretationen offen ist und mit so vielen Elementen von Identität gleichzeitig operiert, von denen ein jedes einen anderen relativen Grad der Marginalisierung impliziert, ohne dass sie alle direkt vergleichbar wären. Ich weiß, Leute, ich wollte diesen Absatz auch vorlesen, weil das waren jetzt auch sehr, sehr komplex konstruierte Sätze, womit man wahrscheinlich auch mal auf so einer formalen, schriftstellerischen Ebene klar machen will, dass selbst wenn man über Intersektionalität schreibt, schon automatisch die Verwirrung einsetzt. Diese Strategie, dieses Anti-Woken-Arguments ist also, dass man der Intersektionalität nicht nur eine begriffliche, sondern eben auch eine theoretische Verwässerung unterstellt. Am Ende kommt das zu so einem fast esoterischen, alles ist mit allem verbunden Ding raus. Und ja, ich muss schon auch zugeben, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Manchmal ist die Verbindung, die man so von solidarischen Kämpfen zieht, ein bisschen arg konstruiert. Ich erinnere mich da noch an so eine Gruppe, die jetzt inaktiv ist, die hieß Fatties for Palestine. Also Fette für Palästina, die ungefähr so argumentiert haben, dass dicke Menschen unter dem Körperregime von weißen westlichen Kolonisatoren stehen und das wäre dann mehr oder weniger derselbe Befreiungskampf wie in Gaza. Und dann haben sie irgendwie Merch verkauft, wo sie noch dann Geld gesammelt haben und ich war so, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen too much, aber das ist ja nicht der Normalfall und das erkennen auch glücklicherweise einige Kritiker der Wokeness an. Der Philosoph Yascha Mounk würde halt einfach sagen, diese überbordernde Verbindung von Identitäten, bis halt wirklich keiner mehr irgendwas checkt, die allesamt untrennbar miteinander verbunden sein sollen, das würde er mit dem Begriff Identitätssynthese fassen. Und damit würde er besonders vulgäre Auffassungen vom Konzept der Intersektionalität bezeichnen. Und ich denke mir so, ja, okay, kann man so sehen, kommt sicherlich vor, dass Leute das da ein bisschen arg übertreiben, aber was halt jetzt? Weil wenn man sich schon hinstellt als Dozent von einer Gruppe oder eben, wie gesagt, Journalistin, Mathematikerin, die jetzt hier einen auf Wissenschaftskritik machen, dann doch bitte konstruktiv. Ja? Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die schwarze Feministin Patricia Hill Collins. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Intersektionalität als kritische Sozialtheorie. Und da geht sie ganz säuberlich durch, wie man Intersektionalität als Methode begreifen kann. Weil es geht ihrer Meinung nach gar nicht darum, dass jetzt oh Gott, dieses Wort. Es macht mich wirklich wahnsinnig, Leute, aber ich muss es sagen. Also es geht ihrer Meinung nach nicht darum, dass Intersektionalität jetzt eine umfassende Erklärung für jede Machtstruktur innerhalb jeder Gesellschaft dieser Erde ist, sondern dass Intersektionalität erstmal einfach nur eine Perspektive ist. Eine Perspektive, die einen wissenschaftlichen Blick schärfen kann, wenn man dabei in die Welt guckt. Das ist so ein bisschen wie dieser Gerichtsfall von Kimberly Crenshaw, ja, den ich schon angesprochen habe, mit der schwarzen Frau, die entlassen worden ist. Da geht es ja nur darum, dass man nicht den einen Bereich völlig abgetrennt von dem anderen behandelt immer, sondern zumindest ab und zu mal wagt, beides zusammenzudenken, um dann zu schauen, welche neuen Erkenntnisse ergeben sich daraus, welche neuen Theorien können sich daraus ergeben, was sagt das für Auswirkungen und so weiter. Und von dort kann man dann wissenschaftlich weiterarbeiten. Das heißt, wenn man jetzt so eine erkenntnistheoretische Kritik führt und sagt, ja, diese Theorien, die wuchern komplett aus, dann hat man meiner Ansicht nach ein Verständnis von Intersektionalität, das nur noch irgendwie Resultate beschreiben soll. Ja, alles mit allem muss irgendwie verbunden sein. Nee, es ist nur eine Brille, die man ab und zu mal aufzieht. Ja. Gut, wir kommen zur nächsten Strategie. Wenn wir nämlich bei dieser Wucherung, sag ich mal, von Identitäten bleiben, dann bekommt man ja durchaus auch den Eindruck, dass die intersektionale Perspektive, zumindest sagen das die Kritiker, nur dann, ich sag mal, erfolgreich ist, wenn man wirklich alle Dimensionen der Diskriminierung zusammengedacht hat, nichts vergessen hat. Und weil dann diese Menschen, die unter dieser Diskriminierung leiden, auch ein besonderes Gehör finden sollen, dann liegt der Gedanke nahe, dass Menschen, die mehrfach diskriminiert werden, auch mehr Gehör finden sollten. Und dann würden wir zu einem sehr schrecklichen Wort kommen, ich muss es leider sagen, dann haben wir sowas wie eine Opferpyramide. Das ist ein Wort, was man auch immer wieder in der Literatur so findet. Also die Idee, dass Menschen mit einer Mehrfachdiskriminierung so eine Art Heiligenstatus unter den Woken haben. Sehr, sehr polemisch führt dieses Argument die Journalistin Judith Sevin-Spassert aus. Und ich finde, wir müssen uns das auch genauer anschauen, denn was da passiert, wie sie da vorgeht, das ist für uns sehr wichtig. Sevin-Spassert ist selbst Kind eines türkischen sogenannten Gastarbeiters und einer deutschen Mutter aus der Arbeiterklasse. Sie ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und zählt deshalb nach allen Maßstäben als Bildungsaufsteigerin. Und aus Sicht der intersektionalen Theorien wäre sie damit auch potenziell von Mehrfachdiskriminierung betroffen aus ihrer Geschichte heraus. Und das erkennt sie auch an, weil sie an einer Stelle auch schreibt, das ist natürlich wahr, statistisch gesehen. Und wie sie dann argumentiert, das kann meiner Ansicht nach in seiner Bedeutung für so Anti-Woke-Theorien eigentlich kaum überschätzt werden, weil dann sagt sie, dass sie zwar diskriminiert wurde, aber, und ich zitiere, ich habe mich nie als Opfer gesehen. Wie können sich Medien und Aktivisten also anmaßen, mich anhand irgendwelcher Statistiken immer wieder in die Rolle des unprivilegierten Migranten zu pressen? Und das heißt ja, dass Sevin-Spassert nicht in der Lage zu sein scheint, dass sie ihre individuelle Geschichte als Aufsteigerin davon trennt, dass es statistisch gesehen vielen Leuten so geht, dass sie den sozialen Aufstieg niemals schaffen können. Also sie spricht von Wahrscheinlichkeiten, dass man leichter von etwas betroffen wird, aber meint dann doch eigentlich nur absolut eiserne Gesetze, zum Opfer zu werden. Und ich glaube, dass dahinter auch eine Form von Angst steht. Also vielleicht die Angst, dass die eigene Leistung entwertet wird. Ja, weil man sie halt nicht bekommen hat aus sich selbst heraus, weil man irgendwie strong ist, sondern ja, weil man sie von der Gesellschaft geschenkt bekommen hat, weil man ein Opfer ist. Und das versucht sie auch so ein bisschen beispielhaft dann zu beschreiben, was für Auswirkungen das dann hat, wo sie ein paar Seiten später von dieser Geschichte bei den Awards des feministischen Magazins Edition F spricht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt damals. Da sind 25 Preisträgerinnen nominiert worden, also Frauen, die irgendwie für das Jahr tolle Dinge geleistet haben. Und 7 von denen, alle People of Color, sind zurückgetreten. Also People of Color meint, dass da auch Frauen sind, die weiße Eltern oder Großeltern haben, also im Vergleich zu anderen schwarzen Menschen einen helleren Hautton haben. Und da heißt es in dem offenen Brief, wir wissen, also den diese 7 Leute geschrieben haben, wir wissen, dass es unsere Nähe zum Weißsein ist, die es für weiße Menschen bequemer macht, uns einen bestimmten Raum im Diskurs um Rassismus zuzugestehen. Ein Privileg, das von uns einen verantwortungsvollen Umgang für unsere Rassismuskritik erfordert. Wenn wir uns als schwarze Frauen, die im Hinblick auf Colorism, also das ist diese Abstufung nach Hautfarben innerhalb von schwarzen Communities, also wie das von Weißen gesehen wird, privilegiert sind, gegen Rassismus einsetzen wollen, dann ist es notwendig, dass wir das thematisieren und Platz für unsere Geschwister machen. So, die sind also eben alle dann zurückgetreten und haben gesagt, das müssen andere Leute bekommen, diesen Preis. Und daraus leitet dann Sevin-Spassert eine sogenannte Opferpyramide ab. Sie schreibt, nur die Person, die das größte Leid erfährt, darf Vorteile genießen, wie etwa Preise gewinnen, Artikel in Zeitungen schreiben und befördert werden. Und damit hat sie ihre Argumentation de facto auf den Kopf gestellt, weil sie am Anfang ja anerkennt, dass es eine real existierende Diskriminierung gibt und am Ende sagt sie, die Leute ganz unten sind die eigentlichen Gewinner. Und was sie damit macht, ist keine Täter-Opfer-Umkehr, sondern eher so eine Art Opfer-Opfer-Umkehr. Denn es gibt ja eine statistische Wahrscheinlichkeit, von Diskriminierung betroffen zu sein, wenn man bestimmte Eigenschaften aufweist, zum Beispiel behindert sein oder schwarz sein. Und dazu kommt noch, dass sie auch nochmal einen Unterschied machen müsste zwischen Betroffenen und Opfern. Weil es gibt ja Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, sagt sie auch selber von sich, aber die sich nicht als Opfer sehen. Also genauso wie es Menschen gibt, die das tun. Und dann gibt es noch Menschen, die es geschafft haben, sich trotz ihrer Diskriminierungen in eine gesellschaftliche Stellung zu bringen, in der sie anderen Menschen, die von ähnlicher Diskriminierung betroffen sind und sich nicht davon befreien können, eine Stimme zu geben. Und nur weil so erfolgreiche Autorinnen, die waren auch unter den Preisträgerinnen, wie Alice Hastas oder Josefina Braku existieren, heißt es ja noch nicht, dass deshalb schwarze Frauen in den Putzkolonnen von Zeitarbeitsfirmen besser dran sind oder dass sie keine Opfer sind oder werden oder dass sie, wie Stefan Spassert sagt, Vorteile genießen, Preise gewinnen, Artikel in Zeitungen schreiben und befördert werden. Und das ist, wie ich es immer nennen würde, eine Opfertotalisierung, die ich für eine weitere Strategie halte, um Identitätspolitik verächtlich zu machen. Eine letzte Strategie, die ich noch nennen möchte, versteckt sich bei Susan Nyman, würde ich sagen, weil da diagnostiziert sie in ihrem Buch Links ist nicht woke, der woken Gegenwart, dass sie Betroffene von Diskriminierung zu sehr in den Vordergrund stellt. Also, dass Betroffene gehört werden, findet sie zwar wie so viele andere auch eigentlich richtig und gut, aber ab einem gewissen Punkt würde sich alles nur noch um die Erfahrung von Opfern spielen oder Betroffenen. Und dann würden, wie sie sagt, weder gerechte Taten noch gute Analysen eine Rolle spielen, sondern ausschließlich, wer aus welcher Position etwas von sich gibt. Wir sollten, schreibt die Autorin, zu einer Haltung zurückkehren, für die Autoritätsansprüche darauf gründen, was man in der Welt getan hat und nicht darauf, was die Welt einem angetan hat. Ich meine, das ist total griffig und an sich kann man den Satz ja auch so sagen, aber in diesem Kontext, wo sie den bringt, wo es auch um Wokeness geht, würde ich sagen, dass hier eine Verwechslung stattfindet, die sie als Philosophin eigentlich bemerken sollte, weil das, was Betroffene berichten, sind ja erstmal nur Erfahrungen ihrer Diskriminierung. Es sind nicht die Endpunkte einer Analyse, wie sie das glaubt, sondern sollten aber immer ihr Ausgangspunkt sein. Das heißt, was sie hier tut, ist, sie dreht die Autorität gewissermaßen um und deswegen würde ich es die Strategie der falsch verstandenen Autorität nennen. Neben dieser falsch verstandenen Autorität habe ich jetzt noch 5 weitere Strategien genannt. Das waren Verantwortungsumkehr, Problemverniedlichung, Begriffsverwässerung, Theoriewucherung, und Opfertotalisierung. Und das würde ich mal kurz wiederholen, was das bedeutete, weil ich finde, so eine Liste kann man immer so runterbeten, aber in einem Podcast oder in Audioformaten ist das nicht so leicht zu merken. Bei der Verantwortungsumkehr wurde gesagt, die Woken sind alle zu sensibel und sie müssen nur lernen, damit umzugehen. Bei der Problemverniedlichung ging es darum, dass viele Diskriminierungen eingebildet oder einfach nicht der Rede wert seien. Bei der Begriffsverwässerung hingegen war man der Ansicht, dass man ja heute mehr oder weniger alles Sexismus nennen würde, was die wahren Sexisten angeblich relativiere. Kann man jetzt für alle anderen Ismen auch durchspielen. Bei der Theoriewucherung wurde kritisiert, dass eine intersektionale Perspektive immer allumfassend und deshalb auch immer verwirrend sei. Und bei der Opfertotalisierung wurde, wie gesagt, gemeint, dass heute ja alle diskriminierten Menschen auch automatisch zu Opfer gemacht werden würden, die dann entsprechend an einer imaginären Spitze der gesellschaftlichen Opferpyramide, ich mag dieses Wort nicht, aber ich sag's trotzdem, stehen würden. Ja, diese Strategien so euch so ein bisschen genereller versucht mitzugeben, weil ich kann jetzt nicht in diese Einzelargumente reingehen und in die einzelnen, also Fälle, in die einzelnen Themen. Ich meine, gerade zu Transgeschlechtlichkeit wurde da auch einfach wirklich viel grob falsch interpretiert oder Theorien missverstanden oder einige Lebensrealitäten verleugnet, andere völlig überzeichnet. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, was da alles an Mist produziert worden ist. Aber dann, also wenn ich so auf die Anti-Woke-Bücher mit meiner Kritik eingehen würde, dann wäre das halt ein bisschen wie mit so Fake News arbeiten, dann sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sich den ein oder anderen Baum in diesem Anti-Woken-Wald ein bisschen genauer anschaut. Deshalb habe ich ein kleines Ranking mir überlegt, und zwar das des besten und schlechtesten Anti-Woke-Buch. Wenn ich mich dazu entscheiden müsste, welches das beste bzw. das schlechteste Anti-Woke-Buch wäre, dann würde auf Platz 1 sicherlich Philipp Hübels Moralspektakel fallen, das letzte Jahr rausgekommen. Und beim schlechtesten Buch würde ich auf Norbert Bolz Der alte weiße Mann tippen. Ich möchte beide kurz vorstellen. Bei Hübels Moralspektakel geht es um die Kernthese, dass das, was Wokeness einfordert, eigentlich eine neue Moralkultur sei. Da müsste man zu sagen, dass Hübel ein Ethiker ist und damit erstmal auch relativ neutral, was verschiedene Moralsysteme so mit sich bringen. Er sagt einfach nur, ja, jede Gesellschaft hat eine gewisse Moral, das heißt auch eine dazugehörige Kultur, die eben bestimmte Verhaltensweisen belohnt und andere verdammt, also in einem ethischen Sinne. Er mahnt allerdings an, dass die Woke-Moralkulturen, er nennt sie ein bisschen anders, da kommen wir gleich zu, anfällig dafür seien, Selbstdarstellung zu befördern und so zu einem reinen Spektakel zu verkommen. Also dass es gar nicht mehr so darum geht, wirklich was zu verändern, sondern einfach nur noch, naja, in so Sprechakten nach außen hin Tugend zu signalisieren. Er sagt also nicht, das muss so sein, also jede Woke-Kultur ist so, sondern er sagt, das ist eine Woke-Moralkulturen inhärente Schwäche. Und mit so einer Kritik, das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch viel besser umgehen, weil es jetzt hier nicht um so eine Pauschalverurteilung geht, sondern es gibt mir die Möglichkeit, Hübels Buch als eine Warnung zu lesen. Ich meine, niemand ist ja perfekt und jedes System und damit auch jede Moralkultur hat Schwächen und Fallstricke. Und um das ein bisschen genauer zu fassen, differenziert Hübel drei verschiedene Moralkulturen, die so in der Welt vorkommen. Das ist ein bisschen sehr stereotypisch und, naja, drei grobe Schubladen. Und er sagt auch, dass sie diese Moralkulturen ineinander übergehen können und dass sie auch nebeneinander in der Gesellschaft je nach Klasse und Schicht und Situation existieren können. Aber ich finde, das Schema, trotzdem es ein bisschen holzschnittartig ist, trotzdem eine gute Orientierung und deswegen würde ich es gerne vorstellen. Diese Grundlage seiner Theorie basiert auch auf einem anderen Anti-Woke-Buch aus den USA, das die Soziologen Bradley Campbell und Jason Manning geschrieben haben. Die haben sich auch schon 2018 damit beschäftigt und haben das, was sie da beschreiben wollten, eine Opferkultur genannt. Das wäre jetzt das, was man vielleicht als Woke-Moralkultur bezeichnen würde. Also das wäre eine Moralkultur, in der das Opfer oder Betroffene von Diskriminierung, könnte man auch sagen, einen sehr hohen Stellenwert haben, indem man eben mehr auf Menschen hört, die diskriminiert sind oder verachtet oder geächtet. So. Neben dieser Opferkultur machen Campbell und Manning auch noch eine Ehrkultur und eine Würdekultur auf. Jetzt haben wir ja diese drei Begriffe, nicht wahr? Opfer, Ehre und Würde, und das sind sehr, sehr stark emotional aufgeladene Begriffe. Und Philipp Hübel, wie gesagt, er geht da ein bisschen objektiver meiner Ansicht nach dran und wird die dann, also benennt die in seinem Buch auch neutraler um. Ehre ist ja eher das moralische Gefühl, was so dahinter steht, und er würde eher sagen, es sind Autoritätskulturen. Also moralische Kulturen, wo es darum geht, dass innerhalb der Gesellschaft eine sehr starke und auch starre Hierarchie existiert, in der Menschen eben eine sehr klare Position oder Stellung einnehmen. Und wenn diese Hierarchie angetastet wird, also ein Mitglied diese Position oder die Autorität eines anderen Mitglieds missachtet oder hinterfragt, dann kommt es eben zu einer Ehrverletzung. Und diese wird dann oft, aber nicht immer, mit Gewalt ausgetragen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Würdekultur. Auch hier geht es ja um etwas, was in uns gewissermaßen liegt und gefühlt wird. Und auch da sagt er, wir müssen das ein bisschen verschieben begrifflich, damit das ein bisschen neutraler ist. Und er nennt das eine Autonomiekultur. Autonomie, weil die Würde sich anders als die Ehre nicht auf eine hierarchische Struktur bezieht, an der immer mehrere Menschen beteiligt sind, sondern weil jedem einzelnen Individuum, gemäß dieser moralischen Vorstellungen, eine spezifische Würde zukommt. Ehre muss man sich erstreiten, aber Würde hat man qua Geburt. Das heißt, Würdekulturen sind damit auch sehr individualistische Moralkulturen, in denen entsprechend die individuelle Unabhängigkeit von der Gesellschaft und eine entsprechend starke Eigenständigkeit sehr hoch gewichtet werden. Es gibt dann Institutionen, die diese individuelle Würde absichern, und zwar in der Regel staatliche. Also so sind diese Kulturen oft organisiert. Das heißt, die Verletzung der Würde wird nicht durch beispielsweise Duelle gelöst, wie sie übrigens auch noch bis ins 20. Jahrhundert, wenn ich mich recht entsinne, auch in Europa noch der Fall waren, sondern durch Institutionen. Ja? Deswegen laufen Autonomiekulturen auch Gefahr, dass sie sehr, sehr stark verrechtlichen und bürokratisieren. Ja? Das heißt, wo Autoritätskulturen eher so in Gewalt kippen können, ich meine, Duelle sind ja auch teilweise wirklich blutig bis in den Tod, Autonomiekulturen, sorry, ich muss es Terminologie von Hübel ja auch verwenden, sind Autonomiekulturen eben laufen Gefahr, dass sie sehr, 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 sehr stark auf so Justizlösungen bauen. Dann haben wir noch zum letzten Punkt, den wir ja eigentlich behandeln wollen, Opferkulturen, also was man jetzt als woke Moralkultur bezeichnen könnte. Und da sagt Hübel, nee, lass uns die lieber Fürsorgekulturen nennen. Und ich finde das eine sehr schöne begriffliche Setzung, weil in der Fürsorge steckt ja, dass man sich den Ärmsten und Schwächsten zuwendet. Das heißt, es gibt so eine Art moralische Stufenleiter, wo eine sehr starke Sensibilität für Diskriminierung auch existiert. Und das ist ein bisschen anders als jetzt diese Opferpyramide von Seven Spassard, wo sie ja automatisch sagt, naja, wer Opfer ist, wird sofort mit Preisen überschüttet. Und da sagt Hübel so, nee, es geht nicht darum, dass es deswegen den Leuten automatisch besser geht, aber Fürsorgekulturen wenden sich ihnen zu. Wer also empfindsam ist für die verschiedenen Leiden, sag ich mal, die durch Herrschaft gleich welcher Art entstehen können, der oder die wird in Fürsorgekulturen auch entsprechend belohnt. Also das ist eine wichtige charakterliche Eigenschaft, diese Sensibilität, das so herauszubilden. Gleichzeitig ist so eine Kultur auch sehr anfällig für das sogenannte Virtue Signaling, also auf Deutsch Tugendsignalisierung. Das wäre, wenn man zum Beispiel in Social Media eine Flagge reinsetzt von, I don't know, Ukraine oder Regenbogenflagge und sich bei jedem moralischen Fehltritt laut empört, aber eigentlich sonst nicht wirklich was tut. Also eigentlich ist es ein bisschen egal, ist, ob jetzt irgendwie in der Nachbarschaft wieder ein Schwuler verprügelt worden ist, da geht man jetzt nicht auf die nächste Demo, sondern ja, man hat ja eine Regenbogenflagge im Profil und dann ist auch gut. Das wäre so eine Art Tugendsignalisierung, da geht es nicht darum, wirklich tugendhaft zu sein, sondern nur nach außen hin zu zeigen, dass man es doch sei. Ja, das wäre sozusagen die Gefahr von dieser Kultur. Das heißt, mit diesen drei moralischen Kulturen, die Hübel so skizziert, kann man, finde ich, ganz gut ins Gespräch kommen, weil er einfach sagt, also der Autor, es gibt Stärken und Schwächen von allen moralischen Systemen. Und auch wenn ich in dem Buch schon merke bei Hübel, dass er zwar versucht hat, neutraler zu bleiben und aber doch implizit sehr, sehr stark die gegenwärtige Würdekultur bevorzugt und eher Kulturen mit so einem leicht kolonialen Habitus auch runterspielt. Ich will es jetzt ihm nicht so bösartig unterstellen, aber ihr wisst schon, ich meine, was ein bisschen, Aber trotzdem finde ich es erstmal einen wichtigen Punkt festzustellen, dass jede moralische Kultur Schwächen hat und über die man auch nachdenken muss und die man nicht so beiseite wischen sollte, nur weil man eine bestimmte moralische Kultur besser findet als eine andere. Es kann auch sein, dass ich bei Hübel so ein bisschen mildtätiger gestimmt bin, was auch sein Buch angeht, auch wenn ich in vielen Passagen nicht übereinstimme, aber ich meine, wenn man sich zum Beispiel so andere Bücher anschaut, wie Generation beleidigt von Caroline Fourré, dann gibt es da ganz andere Passagen, also da liest man sowas wie: Ein nicht geringer Teil der heutigen Massenhysterie hat mit der extremen Dünnhäutigkeit der jüngeren Generation sowie mit der Tatsache zu tun, dass ihr die existenzielle Bedeutung des Sich-Beklagens beigebracht wurde. Während Ehrgemeinschaften einst aus dem Heldentum kriegerischer Männer schmeichelten, haben die heutigen Gesellschaften den Opferstatus auf das Podest gehoben. Ja? Die bezieht sich auf dieselben Soziologen wie Philipp Hübel und zieht da auch ähnliche Schlüsse draus, aber ich finde, die Art und Weise, wie sie das schreibt, ist halt wesentlich wertender und ich finde, da macht der Ton auch auf die Musik. Genau, und wenn wir schon beim Ton sind, Leute, wir müssen zum letzten Platz kommen. Ich denke, das schlechteste Buch, das so meine Anti-Woke-Bibliothek füllt, ist wahrscheinlich Alter weißer Mann von Norbert Bolz. Rein von der Qualität ist das Buch absolut auf einer Stufe, wenn gleich auf der untersten, mit den Büchern Woke, wie eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht, von Peter Köpf und Sana Ramadani, und Schäm dich, wie die Ideologinnen und Ideologen bestimmten, was gut und böse ist, von eben der besagten Judith Seven-Spassard. Also das sind alles gleich, wie ich finde, unterirdische Werke, sowohl inhaltlich als auch formal. Warum habe ich mir das von Norbert Bolz rausgepickt? Naja, eigentlich ganz einfach. Bolz ist selbst ein Medienwissenschaftsprof. Der hat jetzt keine bahnbrechende akademische Karriere hingelegt oder so, was seine Veröffentlichungen und Theorien angeht. Er hat an der Uni gelehrt und das war's, aber trotzdem, er ist ein Professor. Und wenn er als solcher ein Buch schreibt, dann lege ich da halt andere Maßstäbe an, als wenn das irgendein random Journalist macht. Also nichts gegen Journos, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Wenn Menschen staatlich, also von unseren Steuergeldern, dafür bezahlt werden, sich und andere zu bilden, und zwar wissenschaftlich, ihr gesamtes Leben lang, dann werde ich echt sauer, wenn ich so eine Hetzschrift wie Alter weißer Mann von Norbert Bolz lese. Das Buch ist ungefähr 0,0% originell. Also es gibt keinen einzigen Gedanken, der wirklich bei mir hängen geblieben ist. Selbst Sarrazin, den ich teilweise für gefährlicher und durchgeknallter halte, bringt hier und da wenigstens ein paar beeindruckend originelle Takes hin. Ich meine, mittendrin in Sarrazins Buch geht es plötzlich ein paar Seiten lang um den Positivismusstreit. So, keine Ahnung, was soll das? An anderer Stelle, weiter hinten im Buch, stellt er die durchaus interessante These auf, dass wenn einer gesellschaftlichen Mehrheit eine Sache egal ist, aber eine kleine Minderheit sie, Zitat, unablässig und mit Energie betreibt, dann wird sich die Minderheit mit der Zeit durchsetzen. Zitat Ende. Er meint damit zwar im Zuge so einer Woken-Minderheit, die so sehr lautstark ist, die sich gegen die träge Mehrheit durchsetzt, aber ich sehe es auch eher inspirativ und würde auch sagen, das gilt ja genauso für faschistische Mehrheiten. Ja, aber ich verrenne mich ein bisschen, ich wollte eigentlich zurück zu Bolz. Der bemüht sich, wie gesagt, um keinen einzigen originellen Gedanken. Die Quellenarbeit ist eine absolute Katastrophe und es gibt, also noch nicht mal den Versuch eines Versuchs, diese von ihm gesammelten Informationen, die er zusammenbringt, einigermaßen systematisch miteinander zu verbinden. In dieser tief verbitterten Schrift findet sich also nicht mal ein Ansatz von verstehen wollen. Es gibt überhaupt keine Solidarität, gar keine. Es gibt nur Norbert Bolz, der uns wütend und mit Schaum vor dem Mund ein moralisches Schwarz-Weiß-Denken auftischt, wogegen die Woken, wo er sich drüber aufregt, echt einpacken können. Ich finde es beschämend, dass ein Professor solche Schriften schreibt und die auch noch verlegt bekommt. Ich meine, ich habe wirklich versucht, die Kritik der Anti-Woken-Bücher anzunehmen. Aber bei Bolz schwankte das die ganze Zeit zwischen exzessiver Langeweile und intellektuellem Entsetzen. Also wenn ein Buch, ich will es nochmal wiederholen, unsauber arbeitet, unsystematisch ist und vor allem unsolidarisch und dann noch verbittert, dann gibt es für mich da einfach nichts zu holen und nichts zu lernen. Ich habe keine Ahnung, für wen das geschrieben ist oder wer sowas mit Genuss liest, außer um sich selbst zu bauchpinseln in seiner eigenen Abneigung gegen die Welt da draußen. Also ich meine, für mich ist Wissenschaftlichkeit auch einfach damit verbunden, dass man einfach genuin neugierig ist auf das, was da passiert. Und dann macht man dieses Buch auf und dann liest man so extrem wirre Absätze wie den folgenden, wo es darum geht, dass, wie er sagt, das stärkste Argument für den Konservatismus die Komplexität der modernen Welt sei. So, weil für Norbert Bolz Komplexität wahrscheinlich sowas wie Wandel bedeutet und jeder Wandel eine, wie er sagt, Restabilisierung nötig macht, obwohl er den Begriff nicht genauer ausführt. Und dann schreibt Bolz weiter, weiterhin unverständlich, und ich lese einfach mal vor, Komplexitätserfahrungen machen also konservativ und sie ersparen uns den Realitätsverlust, der so charakteristisch für die utopisch planende Vernunft der Linken ist. Überall dort, wo es um Komplexität und Kontingenz, wo es um Risiko und Entscheidung geht, waltet nicht das überlegene Wissen, sondern allein die Verständigung unter Betroffenen. Verständigung ist aber nur möglich, wenn alle Beteiligten auf die Behauptung verzichten, im Besitz der Wahrheit zu sein. Der konservative Politiker hat Sinn für die Wahrheit, das heißt Sensibilität für die jeweiligen Machtverhältnisse, und deshalb muss er sich Wünsche und Träume verbieten. Zitat Ende. Also, sorry, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich verstehe einfach den Zusammenhang der Sätze nicht. Ich kapiere einfach nicht, wie Satz A auf Satz B folgt. Also, von welchem Realitätsverlust redet er? Was ist die planende, die utopische planende Vernunft der Linken? Ist das das Gleiche wie Wünsche und Träume haben? Was genau meint er mit Betroffenheit? Also, ich verstehe einfach nicht, was er sagt. Und so geht es halt einfach das ganze Buch. Aber, na gut, das war auf jeden Fall so der letzte Platz. Ich meine, ich habe einfach mal versucht, aus diesen beiden Büchern so ein bisschen Punkte rauszupicken, die mich genervt haben bei Philipp, oder also bei Philipp Hübel, was ich gut fand, was ich interessant fand, was ich mir irgendwie gemerkt habe mit dieser Autoritätsautonomie und Fürsorgekultur, und bei Bolz einfach ein bisschen systematischer gesehen, wie sollte man Bücher, die anti-woke sind, sag ich jetzt mal, oder die gegenteilige Meinung auch versuchen zu beleuchten, wie sollen sie nicht geschrieben sein. Aber wie gesagt, es gibt ja auch einfach Bücher, die so mittendrin sind, die sind weder sehr gut noch sehr schlecht, und diese Bücher haben auch viele wichtige Argumente, und deswegen stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, was ich eigentlich gelernt habe. Ich meine, ich habe mir diese ganzen Texte und Videos ja nicht zum Spaß angeschaut, sondern weil ich wirklich auch in eine Selbstkritik gehen wollte. Ehrlich gesagt habe ich da inhaltlich gar nicht so viel mitnehmen können, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich die Bücher besonders intensiv mit einer feministischen oder antirassistischen Theorie und Praxis auseinandergesetzt haben, sondern es ging vielmehr um die Art und Weise, wie sie in die Welt gebracht werden, also diese Theorie und Praxis. Es geht also gar nicht um so eine Kritik von innen, sondern eher so eine Art, so eine Form- oder Stilkritik oder eher eine Diskurskritik am woken Zeitgeist. Man sagt dann so viel wie, ja, also Diskriminierungen existieren schon, aber die Wokeness übertreibt halt die Kämpfe so extrem und macht nur sowas wie einen Kulturkampf draus, was die reale Diskriminierung erstens nicht abschaffen würde und manchmal sogar das Gegenteil bewirke. Und das ist eine Kritik, die gleichzeitig irgendwie sehr einfach und schwer anzunehmen ist. Also sie ist einfach, weil ja die eigentlichen Inhalte, also Diskriminierung abzubauen, gar nicht so wirklich verhandelt oder verneint werden. Aber es ist auch schwer, weil der Vorwurf entweder ist, ihr Woken übertreibt, oder wenn ihr wirklich was reißen wollt, müsst ihr euch komplett ändern, gerade wie ihr euch in der Öffentlichkeit verhaltet oder sozusagen den öffentlichen Diskurs gestaltet. Ich nehme also diese Anti-Woken-Bücher als wie so eine Art Warnsystem oder so ein Erdbebensystem. Also wenn ein intersektionaler Diskurs also so geführt wird, wie er da beschrieben wird, dann ist es ein sehr großes Problem. Oder anders gesagt, die Art und Weise, wie die Anti-Woken-Bücher einen linken identitätspolitischen Diskurs beschreiben, nehme ich in den meisten Fällen als ein Horrorszenario an, vor dem wir uns vielleicht auch zu Recht fürchten sollten. Aber anders als die Anti-Woken sage ich halt, erstens, wir müssen einen Diskurs auch über Identitäten und auch über Diskriminierung führen und wir können ihn einfach weglassen. Und zweitens, wir führen den ja auch schon, aber auch auf eine andere Art und Weise, wie die Anti-Woken das sehen. Ich will ja nicht abstreiten, dass manche Dinge wirklich übertrieben sind und dass es wirklich Leute gibt, die sich nur internetaktivistisch betätigen. Aber ich schütte das Kind halt nicht mit dem Bade aus, und das ist wirklich wichtig, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten und vor allem gleichzeitig damit. Ja? Gut, ich würde gerne mal drei Punkte nennen, wo ich wirklich denke, dass die Anti-Woken einen Punkt haben, den ich mitnehmen möchte und mitgenommen habe. Der erste Punkt, den ich ansprechen würde, wäre das Thema Mikroaggression. Die Mikroaggression bezeichnet ja eine sehr kleine Interaktion, in der klar wird, dass hier eine beteiligte Person beiwohnt, die zu einer diskriminierenden Gruppe gehört und eine andere Person, die zur diskriminierten Gruppe gehört. Also wenn man zum Beispiel einen schwarzen Menschen mit grausem Haar einfach in die Frisur reinfasst, nur weil die Haare irgendwie anders aussehen, dann kann man das auf jeden Fall eine Mikroaggression nennen. Hier wird ja auch eine körperliche Grenze überschritten, weil man einer anderen Person extrem nahe kommen muss und ihre Intimsphäre überschreitet. Aber so eine Übergriffigkeit geht ja auch mit Worten. Also zum Beispiel, wenn man höchstwahrscheinlich transgeschlechtliche Personen fragt, was sie zwischen den Beinen haben. Ich meine, das ist eine Frage, die man niemandem stellen würde. Ich meine, es gibt Hodenkrebs im Alter und die Zahl an Transjugendlichen und Männern mit Hodenkrebs liegen in Deutschland gar nicht so weit auseinander. Also ich habe aber noch nie einen Smalltalk von einem älteren Herrn damit eingeleitet, ihn zu fragen, ob er nur noch ein Ei in der Hose hätte. Das macht man einfach nicht. Das heißt, hier würde ich sagen, dass die Mikroaggression durchaus eine Form von Sinn hat. Also ich will das Konzept jetzt nicht komplett kicken. Und das Mikro weist ja auch schon in eine richtige Richtung, weil es eben ein kleiner, aber doch bedeutender Unterschied ist, der hier in der Interaktion zwischen Personengruppen deutlich wird. Aber mit diesem Begriff der Aggression habe ich ein Problem. Und da müssen wir, finde ich, vorsichtiger sein. Denn ich lasse mir den Vorwurf der Übertreibung schon gefallen, weil ja nicht jede Interaktion von Aggression begleitet sein muss. Also Aggression verstanden als zerstörerische Impulse. Ich meine, was ja oft gesagt wird als Mikroaggression, wäre so eine, diese typische Interaktion von, ah, und woher kommst du? Du sprichst aber gut Deutsch. Also weißt du, wenn die Person halt nicht ein absolut Bio-Kartoffeldeutsches Weißbrot ist. Und dann wird das oft als Beispiel für Mikroaggression genannt. Aber ich erkenne zwar an, dass diese Frage nur in der Gesellschaft gestellt wird, die strukturell rassistisch ist. Ja, weil da wird einfach angenommen, wer nicht weiß, es muss automatisch nicht gut Deutsch sprechen und, keine Ahnung, nicht hier geboren sein. Wovon der Hautfarbe sehr viele Dinge abgeleitet werden, die so nicht stimmen. Aber Aggression, also wie gesagt, verstanden als zerstörerischer Impuls, ist hier, wie ich finde, völlig fehl am Platz. Also wenn man überhaupt einen Begriff dafür nennen möchte, dann soll man das auch einfach das nennen, was es ist. Also wenn es rassistisch ist. Ein Mikrorassismus, ja, der in einer strukturell rassistischen Gesellschaft entsteht. Also es drückt ein gewisses strukturelles Machtverhältnis aus, dass man die nicht weiße Person eben als nicht deutsch wahrnimmt und gewissermaßen ihr nur so ein Deutschsein als Duldung zuweist. Aber dafür braucht es ja gar keine Aggression. So, die Aggression, würde ich sagen, individualisiert sogar das Problem, so des Rassismus, und würde sagen, ja, das ist ja nur die aggressiven Impulse der Person. Aber es geht ja gar nicht um die einzelne Person, sondern um Dinge, die viel größer sind als ein persönlicher Zerstörungstrieb. Also, ja. Gut, zweiter Punkt, wo ich sagen würde, da gehe ich mit. Das ist auch ein Punkt, der besonders heikel ist. Und zwar habe ich ja schon bei den Psychologinnen und Psychologen angemerkt, die sich der Wokeness widmen, dass sie sehr stark auf die psychologischen Befindlichkeiten schauen von Leuten, die identitätspolitisch sehr engagiert sind. Und da spielt eine Ausprägung der Persönlichkeit eine immens wichtige Rolle in der Argumentation, nämlich der Narzissmus. Dabei kann man ja erstmal neutral festhalten, dass narzisstische Anteile ein jeder und eine jede von uns innehat, einfach weil Narzissmus erstmal das grundlegende Bedürfnis formuliert, dass ich, also wirklich ich als Person und Mensch und Charakter geliebt und gesehen und wertgeschätzt werden will. Das kann man vor allem und verlässlich auch in gleichgesinnten Gruppen erhalten, diese Wertschätzung, weshalb die Psychologin Esther Bockwitt zu Recht von einem kommunalen Anteil des Selbstwertgefühls spricht, also so eine Art gemeinschaftlicher Anteil. Soweit so normal, also kann man ja alles mitgehen. Aber wenn dieser unbedingte Wille zur Anerkennung oder zur Bestätigung der eigenen Person alles andere dominiert, dann erst kippt das in den Narzissmus. Klassischerweise kennen wir Narzissmus ja als einen grandiosen Narzissmus, also dass die Person dann anfängt, sich komplett zu übersteigern, um bewundert zu werden. Aber also und sich die ganze Zeit herausstellen, nicht wahr, und sagt, wie toll sie ist. Aber dann gibt es ja auch noch eine andere Form von Narzissmus, die man Helfernarzissmus oder altruistischen Narzissmus nennt. Das sind Narzissten, die grandios gutherzig sind, also nicht über sich selbst die ganze Zeit reden, sondern vor allem über ihre Taten. Also nicht, wie gut sie sind, sondern was sie Gutes tun. Das wirkt empathischer und auch sozialer als diese ganz klassischen grandiosen Narzissten, aber diese Helfernarzissten tun ja die Dinge trotzdem primär um ihrer selbst willen, also nach diesem Motto, tu Gutes und sprich darüber. Wie Studien zeigen konnten, hängt altruistisches Verhalten, also nach außen hin selbstloses Verhalten, sehr stark davon ab, ob andere Leute zuschauen. Und es hat nichts mit Wokeness zu tun, sondern es ist einfach stinknormal menschlich. Aber wenn es so ist, und jetzt kommen wir wieder mit der Argumentation von Philipp Hübel, dass wir in einer Fürsorgekultur leben, wo Menschen Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen, die Diskriminierung erleiden, dann steigt die Gefahr, dass sich hier eine Form von Narzissmus einschleicht, die gewissermaßen so eine Art Unterform des altruistischen Narzissmus ist. Und das wäre der sogenannte Opfernarzissmus. Also ein Narzissmus, der diese objektive Eigenschaft von Fürsorgekultur, nicht wahr, sich den Ärmsten und Schwachen zuzuwenden, ausnutzt. Für die eigenen narzisstischen Zwecke. Und ich finde ehrlich gesagt, dass diese Kritik überhaupt keine ist, die jetzt per se gegen Wokeness geht. Sondern es geht einfach nur darum, dass verschiedene Kulturen eben verschiedene Akte oder moralische Existenzweisen mit Achtung und Anerkennung belohnen. Und das heißt auch, wenn man das mal weiterdenkt, dass eigentlich jede moralische Kultur, die solche Belohnungssysteme hat, ihre eigenen Narzissmen hat. Also Leute anlocken, die in diesem moralischen Belohnungssystem genau das erhalten, was sie suchen, nämlich eine Selbstbestätigung. Das heißt, ich nehme für das, was man von mir als eine Fürsorgekultur nennen kann, den Einwand von Opfernarzissmus mit, einfach damit wir in diskriminierungssensiblen Gesellschaften, für die wir ja auch einstehen, wachsam für diese Form von einer narzisstisch getönten Selbstinszenierung sind. Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Es geht nicht darum, dass alle Leute, die über ihre Betroffenheit sprechen, OpfernarzisstInnen sind, sondern es geht darum, dass dieses System, was ihnen Aufmerksamkeit schenkt, diese Form von NarzisstInnen anzieht. So. Und das muss man mit bedenken. Und wenn diese NarzisstInnen einen Diskurs dominieren und sehr, sehr stark die Aufmerksamkeit auf sich lenken und alle anderen niederbrüllen, sozusagen, dass man nur noch auf sie schaut in einem narzisstischen Trieb, dann kann das wirklich einschüchtern. Und da sind wir, glaube ich, auch näher dran an dem, was man Cancel Culture nennt. Also Das wird ja oft, ich weiß nicht, ob ich das schon vorher gesagt habe, ehrlich gesagt, auch Einschüchterungskultur genannt, weil es ja nicht darum geht, dass Leute nur wirklich ganz hart gecancelt werden, sondern sie werden eingeschüchtert. Einfach weil sich ein paar Leute so mega aufspielen und andere kurz und klein hacken, um sich damit vor allem selbst zu erhöhen. Und diese Verbindungslinien kann man ziehen zwischen Einschüchterungskulturen, Opfernarzissmus und Fürsorgekulturen. Das sollte, und ich muss einfach noch einmal sagen, einfach bitte nicht davon ablenken, dass Diskriminierung auf jeden Fall benannt werden soll und auch hart verurteilt werden soll. Aber es soll um die Sache gehen und nicht wie bei Opfernarzisstinnen um sie selbst. So, weil dann werden nur tugendhafte Signale ausgesendet, ohne dass sich irgendwas verändert. Genau. Ich denke, den Punkt habe ich klar gemacht. Ich würde jetzt zum dritten Punkt kommen, den ich für wirklich wichtig halte und der auch vielleicht ein bisschen kontroverser ist. Und da geht es um Diversity Trainings. Also, ich habe ja an sich nichts dagegen einzuwenden, wenn sich ein Unternehmen darum bemüht, dass die MitarbeiterInnenschaft vor allem in so sehr hyperdiversen Gesellschaften wie den USA, entsprechende Schulungen anbietet. In den USA übrigens schon seit den 70ern. Deshalb hat sich da auch schon eine, also immens große und millionenschwere Industrie herausgebildet, die solche Kurse für Unternehmen bereitstellt. Und an sich würde man erstmal sagen, diese Maßnahmen sind schon auch sinnvoll, oder? Ich meine, warum sollte man Leute nicht darüber aufklären, was so Diskriminierung bedeuten kann? Aber man muss ja auch jede politische Maßnahme, auch wenn sie hehre Ziele hat, nach ihrer Effektivität auf der einen Seite bewerten und nach unerwünschten Nebeneffekten gegebenenfalls auf der anderen Seite. Und wenn man sich zu Diversity Trainings empirische Studien anschaut, die Effekte von ihnen messen, dann fallen die Ergebnisse halt schon ziemlich ernüchternd aus. Also entweder werden keine oder nur sehr schwache Effekte in den Einstellungen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gemessen. Und bisweilen kippen sogar ins Negative, also es kommt zu einer Verhärtung der Einstellungen. Und man kann sogar noch Ärger drehen, weil es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass wenn Unternehmen Diversitätskurse überhaupt nur anbieten, die zum Beispiel als frauenfreundlicher gewertet werden, selbst wenn sie in einem Bewerbungsverfahren Frauen diskriminieren. Das wäre dann auch, also da haben wir beide Dinge zusammengekommen. Also es gibt eine mangelnde Effektivität auf der einen Seite und eben einen unerwünschten Nebeneffekt. Wir müssen ja anerkennen, dass diese ganzen Diversitätskurse für Unternehmen in einem real existierenden Kapitalismus auch stattfinden. Das heißt, Unternehmen haben in der Welt, in der wir leben, ein sehr großes Interesse daran, dass sie keinen Shitstorm bekommen, sondern immer mit einer weißen Weste dastehen und nicht für irgendwelche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden, weil sonst kann man seine Produkte einfach nicht besonders gut verkaufen. Und gerade Jan Fleischhauer, also ein, wie ich finde, unausstehlicher konservativer Journalist, bringt es in einem Interview doch überraschend glasklar auf den Punkt, wenn es um diese Diversitätsfragen geht. Der spricht da zwar von Quoten in einem Vorstand, aber das kann man auch easy auf Diversitätsmaßnahmen einfach als Feigenblätter übertragen, weil es geht nur um eine Feigenblattfunktion. Und da sagt Fleischhauer ganz wortwörtlich, und ich zitiere, das ist ja die große Einladung an den Kapitalismus. Dem Kapitalismus kann gar nichts Besseres passieren. Man redet einfach ein bisschen anders, nimmt zwei Leute in den Aufsichtsrat, die entweder eine andere Hautfarbe haben, also eine andere Hautfarbe als weiß offensichtlich, und einen fremdklingenden Namen. Bingo, man ist von allen Nachstellungen künftig freigestellt. Das heißt, an den Verhältnissen selbst muss man gar nichts ändern. Man kann die armen Teufel, die dafür einen schuften und die auf irgendwelchen Rädern durch die Städte hetzen, um irgendetwas auszutragen in der New Economy, die kann man weiter ganz mies behandeln. Wenn man dann von den PfarrerInnen redet, sagen alle, er hat's begriffen. Also einfacher kann man sich von all diesen klassischen Umverteilungsfragen und Forderungen nicht freimachen. Ich habe selbst in einem Pflegebetrieb gearbeitet und habe auch mitbekommen, wie Diversitätskurse da aufgenommen worden sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viel wichtiger als so Frontalunterrichtsinput über Diskriminierung eigentlich die Vernetzung der MitarbeiterInnenschaft ist. Das heißt, man hört nicht einfach einem Lehrer oder einer Lehrerin zu, die irgendwas über Diversität erzählt und man sich im schlimmsten Falle für bevormundet hält, sondern man hört ja auf die eigenen KollegInnen. Also man kriegt ja den Alltag von ihnen mit, vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive. Und das macht auch auf eine ganz andere Form sensibel. Ich weiß aber auch, als Betriebsratsvorsitzender, der ich viele Jahre war, dass diese Form von direkter Vernetzung der Mitarbeiterschaft, vor allem wenn es um die konkreten Missstände in dem Unternehmen geht, also auf überhaupt kein Interesse der Geschäftsführung stoßen. Also das ist ja auf jeden Fall gefährlicher, diese Form von Vernetzung zu fördern, als irgendein verpflichtender, halbjährlicher Frontalunterrichts-Diversity-Kurs. Ja? Deshalb sehe ich diese Kurse durchaus kritisch. Weil wenn man sie als Mittel gegen Diskriminierung einsetzt und wirklich ernst nimmt, dann müssen sie eigentlich immer von strukturellen Maßnahmen innerhalb von dem Betrieb flankiert werden. Weil sonst sind die wirklich nur reines PR-Spektakel, das nichts an der Ausbeutung und an der Diskriminierung endet. Vor allem nicht in irgendwelchen outgesourcten Firmen, die in Niedriglohnländern dann Formen von moderner Sklavenarbeit durchziehen. Und hier geht deutlich ein Side-Eye an Foxconn von Apple so, wo die wirklich in Baracken leben und für einen Hungerlohn noch nicht mal arbeiten und noch von dem Lohn noch die Busse bezahlen müssen, die sie in die Fabriken bringen und die Unterkunft, wo alles auseinanderfällt. Oder die einstürzenden Fabriken in Bangladesch, so von der gesamten Klamottenindustrie, da bringen mir diese ganzen Diversitätskurse wirklich einen Scheiß. Also versteht ihr, wie ich meine? Also da muss man wirklich hart bleiben und sagen, ja, schön und gut, Diversitätskurse, mach sie halt, was dann? Das bringt halt gar nichts. So. Deswegen, Diversitätskurse müssen begleitet sein von anderen Maßnahmen, sonst halte ich sie für eher sogar für schädlich. Ja. Also sowohl müssen sie begleitet sein von Maßnahmen innerhalb des Unternehmens, in Bezug auf die Zulieferer, die das Unternehmen hat, oder die outgesourcten Firmen, die das Unternehmen mit also in der Lieferkette beinhaltet. Das muss alles mit drin sein. So. Sonst sind Diversitätsmaßnahmen wirklich nur ein Feigenblatt. Also jetzt habe ich ja ein bisschen schon rumkritisiert, ein bisschen Kritik eingesteckt und ich würde gerne, bevor ich zum Ende komme, noch mal ein bisschen darüber reflektieren, was diese ganze Reise für mich eigentlich bedeutet hat. Ich meine, immerhin ging es ja darum, mich einer Kritik zu stellen und nicht sofort selbst loszukritisieren. Und irgendwo ist es auch ein gefährliches Unterfangen, also sich so intensiv und über Monate hinweg mit kaum etwas anderem als der Kritik an den eigenen politischen Überzeugungen auszusetzen, wehtut und auch viele Fragen aufmacht, über die ich auch lange nachgedacht habe. Aber wenn ich was kritisieren möchte, und zwar möglichst genau, ist es halt auch eben wichtig, dass man sich damit befasst. Und wenn man sich mit was befasst, dann zählt es meiner Ansicht nach auch dazu, dass man sich auf diese Sache, egal wie sie einem missfällt oder wie schlimm die Behauptungen und Haltungen und Vorwürfe manchmal auch für einen sind, dass man der Sache doch mit einer gewissen Offenheit begegnet. Bei mir ist es normalerweise so, dass wenn ich jetzt nicht so ganz wild abwegige Literatur lese, dass ich mich in die Bücher, in die ich lese, so ein bisschen verliebe. Also auf den ersten 30 Seiten von einem Buch denke ich mir meistens, das ist, glaube ich, das beste Buch, was ich je gelesen habe. Ich meine, die Ernüchterung stellt sich dann normalerweise in den darauffolgenden Seiten relativ schnell ein, also wie im echten Leben und den Crushes halt, aber was ich damit sagen will, bei den anti-woken Büchern wollte ich versuchen, mit einem ähnlichen Wohlwollen zu lesen. Einfach um zu schauen, was denn wirklich da für mich dabei. Und ich habe das schon auch gesagt, ich war ehrlich gesagt enttäuscht darüber, dass ich einen wirklich erkennbaren Willen zu einer konstruktiven Kritik an Wokeness nur sehr, sehr selten mitbekommen habe. Also das fängt meiner Meinung nach schon damit an, dass die Autoren sich noch nicht mal wirklich mit der Geschichte von woke-kritischen Büchern auseinandergesetzt haben. Also ich spreche nur von dem deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob sich manche von euch erinnern, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe nur Bücher der letzten 4 Jahre gelesen, aber es gab einen ziemlichen Klopper. Bei der Aufnahme habe ich gerade das Datum vergessen, das war 2017 oder 2018, also auf jeden Fall schon 7, 8 Jahre her. Und da hat die Polit-Tunte Patsy Lamona Love ein Sammelband rausgebracht, der Beißreflexe hieß. Und da hat eine ganze Riege an Leuten innerhalb der LGBTIQ-Szene sich, wie der Titel vermuten lässt, sehr bissig mit Queerfeminismus auseinandergesetzt. Und auch wenn ich die Kritik teilweise bodenlos fand, was ich jetzt hier nicht vertiefen will oder muss, muss ich trotzdem sagen, dass mich schon fast amüsiert hat, dass in den Anti-Woken-Büchern der Gegenwart so gut wie kein neuer Punkt gemacht worden ist, der nicht auch schon genau so in Beißreflexe steht, ohne aber, dass Beißreflexe jemals zitiert worden wäre. Also man tut so, als ob man das Rad neu erfindet, dabei wurde die Debatte sogar schon innerhalb der, ich sag mal, linken, identitätspolitisch geprägten Kreise schon geführt oder ist mittendrin. Also ja, das ist auf jeden Fall schon so eine Sache. Aber der wahrscheinlich größte Kritikpunkt, den ich habe, und da würde ich auch Beißreflexe durchaus mit einbeziehen, den ich also wirklich allen Anti-Woken-Autoren vorwerfen muss, das ist der ganz einfache Punkt, dass sie in ihrer Argumentation oder in ihrem Vortrag exakt genauso polemisch, einseitig und moralisierend sind, wie sie es der Woken-Bewegung vorwerfen. Ich meine, heißt es nicht sowas wie, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu? Und mit dieser Art, mit dem Schaum vor dem Mund zu schreiben, und egal, ob es jetzt Norbert Bolz war oder Caroline Fourré oder Judith Sevin-Spassard oder Ralf Schuder oder Peter Köpf oder Sandra Ramadani oder Thilo Sarrazin, die Liste ist ja wirklich lang. Was mich immens gestört hat, ist diese unglaubliche Verbitterung, die dann viel zu oft ins Selbstgerechte kippt. Ich find's empörend, wenn die ganze Zeit uns Woken eine Form von Empörungsunternehmertum unterstellt wird, was wirklich textbookmäßig ganz genauso von den Anti-Woken durchgezogen wird. Ich meine, ja, es gibt auch Ausnahmen. Hier muss man zum Beispiel den YouTuber Bias Skeptic nennen, der mit Dialog statt Dogma gerade erst ein Buch vorgelegt hat, das sich wirklich um Ausgewogenheit bemüht. Und ja, es ist ja auch gut, wenn man auf der einen Seite den Dogmatismus auch der Anti-Woken-Kritiker outcallt, aber da passiert es dann halt auch schnell, wenn man dann zu vorsichtig wird, also zu sehr in Distanz zu allen Aussagen geht und sich eigentlich nur noch um die argumentative Form bemüht, wie bei Skeptik das als analytischer Philosoph tut, dann entsagt man sich ja auch gewissermaßen der Verantwortung, eine eigene Position zu beziehen. Deshalb wirkt das Buch, auch wenn es wirklich wohltuend neutral geschrieben worden ist, doch ein bisschen blutleer. Und man fragt sich, ob der Autor oder wo der Autor da noch genau stattfindet. Das heißt, man muss, wenn man eine Kritik übt, durchaus eine Balance treffen zwischen der Haltung zu wahren und die auch klar zu machen, und gleichzeitig nicht komplett abzukippen in so eine Wutrede. Ja. Aber wie gesagt, das sind nur wenige Ausnahmen. Ich meine, die meisten Lektüren sind einfach sowas von negativ und schwarzmalerisch gewesen, während sie die Negativität und die Schwarzmalerei der Woken angeklagt haben, dass ich auch einfach keine Freude beim Lesen hatte. Und das ist auch so ein Punkt. Ich meine, ich möchte doch Bücher schreiben, sicherlich, wo man auch mal sich den Frust von der Seele schreiben kann, aber ich spüre da nur eine Erstarrung und nicht mehr. Und deswegen hat es mich aber trotzdem darüber hinaus angesprochen, also auf so einer Meta-Ebene, dass ich die Anti-Woken-Argumente durchaus ernst nehmen möchte, aber wenigstens den eigenen Ansprüchen gerecht werden will, dass ich eine Kritik an den Anti-Woken formulieren kann, die nicht genauso verbittert ausfällt und so unsolidarisch, wie sie das durchgeführt haben. Ich habe meine Kritik ja auch nicht so besonders stark auf die inhaltlichen Mängel in den Anti-Woke-Büchern gelenkt, habe ich ja auch schon gesagt, weil da einfach zu viele Themen, gerade bei so Trans-Themen, echt ziemlich frech auch abgehandelt worden sind. Und ich meine, ich kenne mich im Feminismus so ein bisschen aus, und gerade wenn es um Queer-Feminismus geht, da muss ich sagen, dass auch keine einzige Autorin und kein einziger Autor wirklich durch Fachkenntnis bestochen hat. Das war teilweise wirklich hohlste Polemik, und ich dachte mir die ganze Zeit so, Alter, also mit der Auslegung von Queer-Feminismus bist du wirklich im ersten Semester Gender Studies Mitte der 90er hängen geblieben. Es reicht nicht, drei Seiten Judith Butler zu lesen, ein bisschen Foucault zu zitieren und dann denken, man hat irgendwie Geschlechterwissenschaft ausgetribbelt, vor allem was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Und jetzt, wo ich mich schon ein bisschen in Rage geredet habe, will ich noch einen draufsetzen. Also ich muss nochmal ganz klar sagen, was ich an den Anti-Woken-Büchern wirklich verachte, ist ihr Mangel an Solidarität. Da wird ein Diskurs zerfetzt, von dem man glaubt, dass er sogar den eigenen Zielen schade, also der Woke-Diskurs, also was ja das Ziel wäre, die Abbau von Diskriminierung. Ja, aber wo bleibt denn dann die Beschäftigung mit den real Diskriminierten? Wo? Wo bekommt man nur den Hauch einer Ahnung, dass es halt nicht nur ums Recht haben geht, sondern um die, die keine Stimme und keine Rechte haben? Und dafür sagen die Anti-Woken-Bücher auf voller Linie, also wenn es darum geht, mit den unterdrückten Menschen wirklich solidarisch zu sein, das sind nur Lippenbekenntnisse. Ja, natürlich sind wir für Frauen, aber so kann es ja nicht gehen mit dem Feminismus. Weißt du, so in der Art. Ja, dann widmet euch doch bitte den Frauen oder den Queers oder weiß Gott wem. So. Also diese totale Bestrafung eines Fehltritts, die ja immer den Woken vorgeworfen wird, so nach dem Motto, wer einmal irgendwie was politisch Inkorrektes sagt, ist sofort raus, wird ja von den Anti-Woken selbst praktiziert. So, es gibt ein paar Männer, die das Selbstbestimmungsrecht ausnutzen. Na dann, lass uns sämtliche Rechte von Transmenschen über Bord werfen. Vor allem von Transjugendlichen. Scheißegal, dass ihre Suizidraten durch die Decke schießen. Oh, und es gibt ein paar antirassistische Internetaktivistinnen, die überall Diskriminierung outcallen, um mehr Klicks zu bekommen. Na dann, lass uns überhaupt nicht mehr systematisch über Alltagsrassismus, Kolonialismus oder weiß Gott was reden. Ist auch sicherlich nur für die nächste Story. Also genau diese Denke, ja. Einmal was falsch gemacht, einmal den Diskurs nicht so geführt, wie man es wollte. Und dann lässt man es einfach bleiben, darüber zu reden. Das kann's doch nicht sein. So kann es doch nicht gehen, so können wir doch nicht miteinander reden. Also ich will nicht, dass wir uns gegenseitig einschüchtern, sondern dass wir uns zu einer konstruktiven Kritik ermutigen. Ich will nicht, dass wir alles totpauschalisieren, sondern Komplexität anerkennen und auch aushalten. Ich will, dass wir uns auf eine gesamtgesellschaftliche Befreiung besinnen, anstatt dass alle ihr eigenes Süppchen kochen. Auch wenn das manchmal die effektivere Strategie zu sein scheint. Und dazu zähle ich ganz klar die Anti-Woken mit. So. Ich will, dass wir gemeinsam die Erfolge anerkennen, die wir für Minderheiten und marginalisierte Gruppen erkämpft haben. Und dabei aber trotzdem nicht vergessen, dass es immer noch was zu tun gibt. Ich würde mir außerdem wünschen, dass wir, wenn wir über Identitäten nachdenken, nicht so erstarrt denken. Und ich spreche wieder explizit alle Lager an. Identitäten sind ja nicht einfach nur feststehende Gebilde, von denen wir eine fest definierte Anzahl mit fest definierten Eigenschaften in uns haben. Identitäten sind immer wieder brüchig und ein kleines bisschen sinnlos auch. Also in manchen Kontexten geben sie als grobe Kategorien Sinn, aber halt nicht in allen. Ich finde, wir sollten Identitäten statistischer denken. Also als schwuler Mann oder schwarze Arbeiterin oder non-binärer Trans-Teenager steigt die Wahrscheinlichkeit für dieses oder jedes Verhalten, für diese oder jene Diskriminierung von mir aus. Nichts davon ist in Stein gemeißelt. Es ist auch nicht sinnvoll, die Welt in zwei Teile zu spalten und die einen als Täter und die anderen als Opfer festzuschreiben. Aber wir sollten auch nicht so tun, als ob es keine Täter und keine Opfer mehr gäbe. Ich würde mir übrigens auch wünschen, da etwas mehr an den, also Sensibilität an den Tag zu legen, wenn es darum geht, ob wir von Identität als einer Selbst- oder einer Fremdzuschreibung sprechen. Also wenn Leute sagen, ja, also ich bin kein Opfer, obwohl sie Opfer von Diskriminierung sind. Oder wenn Leute sagen, ja, also ich bin keine Cis-Frau, obwohl sie logisch gesehen welche sind, weil Cis einfach nur das de facto logische Gegenteil von transgeschlechtlich ist, dann werden Eigen- und Fremdbeschreibung verwechselt. Also nur weil man ein Opfer von etwas ist, muss man sich ja nicht als eines fühlen. Nur weil man logisch gesehen und aus begriffslogischen Gründen Cis ist, muss man sich auch nicht so nennen. Und wenn wir schon mal so begriffen sind, dann würde ich auch dafür plädieren, dass wir uns ein bisschen mehr sprachliche Feinheit erlauben. Oder vielleicht auch manchmal darüber nachdenken, wie man bestimmte Komplexe so ein bisschen aufdröseln könnte. Zum Beispiel diese leidige Frage, ob man als Mann sexistisch oder als Weißer rassistisch diskriminiert werden könnte. Also ich würde vorschlagen, dass wir begrifflich Beleidigung und Diskriminierung unterscheiden. Also eine rassistische Beleidigung wäre rein situativ und überhaupt nicht an gesellschaftliche Machtpositionen gebunden. Das hat nur mit den beiden Personen zu tun, wo halt eine beleidigt und eine beleidigt wird. Und wenn das auf Grundlage der Hautfarbe passiert, dann ist es halt eine rassistische Beleidigung und die gibt es auch gegen Weiße. Aber für eine Diskriminierung braucht es halt immer eine Form von struktureller Machtungleichheit. Das heißt, die kann sich gar nicht gegen Weiße richten, weil, also vor allem nicht hierzulande, weil es einfach keinen strukturellen Rassismus gegen Weiße gibt. Das heißt, rassistische Beleidigung gegen Weiße, möglich. Rassistische Diskriminierung, absolut unmöglich. Außerdem, wenn ich jetzt nochmal so einen letzten Punkt noch bringen könnte, wo ich sagen würde, das wünsche ich mir, würde ich mir wünschen, dass eine Kritik fair ist und solidarisch ist und eben nicht in eine moralische Verachtung kippt. Weil wir sind ja nicht im Krieg. Wir sind zwar in Zeiten des Krieges, aber wir sind nicht im Krieg, noch nicht. Und wir sollten anerkennen, dass wir alle, auch die wir diese Bücher schreiben und die wir unsere Videos machen und die wir irgendwas im Internet posten, alles nur ZivilistInnen sind. Das heißt nicht, dass es jetzt keine Emotionen mehr geben darf oder keine Empörung oder keine Verurteilung, das gehört alles dazu. Und ich finde sogar, wir müssen diese Gefühle als das verstanden werden, was sie wirklich bedeuten, als wirklich wichtige Signale, dass uns die Dinge, über die wir reden, wirklich existenziell etwas angehen. Das heißt, wenn Norbert Bolz, um ihn nochmal zu nennen, sich aufregt, ist das total okay. Ich möchte ihm seine Wut und seine Verbitterung auch nicht nehmen. Aber es muss doch ein Ansatzpunkt sein für eine gemeinsame Überwindung. Und nicht nur ein Gegen. Das kann es doch nicht sein. Also, wie gesagt, wir sind nicht im Krieg. Und ich glaube, wenn wir das alles bedenken würden, dann wären wir auch ein gutes Stück weiter. Und ich glaube, in diesem Sinne würde ich auch gerne den Podcast soweit beenden. Ich glaube, ich habe jetzt so die größten und wichtigsten Punkte gesagt. In der nächsten Folge würde ich gerne ein bisschen genauer über den Begriff des Geschlechts reden. Auch die Frage, wie viel Geschlechter es eigentlich gibt. Wie so eine Art kleinen Crashkurs in Geschlechterkunde. Weil ich finde, das braucht es manchmal auch einfach mal so straight irgendwie so eine Stunde irgendwie glasklar das Wissen darum, damit man in Diskussionen besser gewappnet ist. Und genau. Ich schreibe mal drauf rum und freue mich aufs nächste Mal. Ja, viel Freude und bis dann. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, schaut mal in den Shownotes vorbei, da sind alle möglichen Links und auch das Skript für diese Folge mit allen Quellen. Bis dann und tschüss.